Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die BNP Paribas Open haben mit Iga Swiatek und Carlos Alcaraz zwei altbekannte Gesichter als Sieger hervorgebracht. Saudi-Arabien verstärkt seine Bemühungen, in den Tennismarkt reinzukommen. Allerdings haben auch die Grand-Slam-Turniere noch einen Vorschlag hervorgebracht. Simona Halep ist aus ihrer Dopingsperre wieder zurück. Und die Billie Jean King Cup Teams wurden aufgestellt für die neue Saison. Das sind die Themen, die wir haben in dieser Ausgabe von Chip and Charge, dem neuen Podcast, zu dem ich euch herzlich begrüße. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Die letzten zwei Wochen waren geprägt von wirklich sehr gutem Tennis. Indian Wells wird immer wieder seinem Ruf gerecht, das fünfte Grand Slam zu sein.
Ja, soll ja vor allem vor Ort so toll sein, ne?
Ja, also, da, leider noch nicht da, gesehen.
Ich auch nicht. Es leidet manchmal ein bisschen darunter, dass es sehr langsam sein kann, aber auf der anderen Seite entwickeln sich dadurch natürlich auch durchaus spektakuläre, weil längere Ballwechsel, und da haben wir ja dann gerade über die letzten Tage den einen oder anderen von gesehen, und ich habe das Gefühl, es ist eines der wenigen Tausender, das den Atem halten kann, irgendwie über die zwei Wochen. Das ist jetzt ja so das neue Normal, und wir werden es dann in Europa auch wieder viel sehen. Aber bei denen habe ich das Gefühl, die kriegen es irgendwie hin. Warum, weiß ich aber auch nicht.
Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, weil wir haben es letztes Jahr zum Beispiel, als Madrid zum ersten Mal über 10 Tage und Rom das erste Mal über 10 Tage gegangen sind, da haben wir noch so gesagt, Mensch, du, ab der zweiten Woche wird es aber dünner. Und das schafft Indian Wells wirklich ganz hervorragend, und ich habe es gerade noch gelesen, knapp 500.000 Besucherinnen und Besucher bei diesem Turnier, ein absoluter Turnierrekord, dazu allerdings wirklich kein gutes Wetter und kühle Temperaturen, aber es scheint wirklich ein magischer Ort zu sein, und die Spielerinnen und Spieler sind nach den Australian Open anscheinend so frisch, dass sie dort wieder richtig angreifen können.
Und übrigens, was eine Gelddruckmaschine, ne? Ja. 50.000, jeder wird dann 100er, 200, 300 lassen. Also da wird so viel Kohle umgesetzt. Ja, da reden wir nachher noch drüber. Ja. über die Kohle im Tennis. Also da steckt schon was drin, unter anderem eben in Indian Wells.
Ja, und das Turnier ist ja, also wenn ein Turnier sicher ist vor Verwerfungen im Tennis, dann ist es Indian Wells. Und das werden wir auch in den nächsten Jahren, wenn wir diesen Podcast hoffentlich noch machen werden, werden wir das auch weiterhin sehen. Aber wir fangen denn jetzt an mit dem Frauenturnier in Indian Wells. Iga Swiatek bleibt dann doch so ein kleines bisschen das Maß aller Dinge in Indian Wells. Ja, sie hat letztes Jahr im Halbfinale verloren, aber dieses Jahr hat sie sehr schnell gezeigt, dass mit ihr nicht nur zu rechnen ist, sondern dass sie auf diesen langsamen Böden erstmal die Spielerin ist, die man schlagen muss. Sie gewinnt das Turnier in Indian Wells mit 6:4 und 6:0 im Finale gegen Maria Sakkari und hat damit ja so ein bisschen mal wieder unter Beweis gestellt, auf langsamen Plätzen, da kommt man an ihr nicht so richtig vorbei, ne? Es sei denn, man hat eine besondere Leistung.
Ja, also gefühlt kann man den French Open Titel jetzt schon wieder eintüten, ne?
Ja.
Wird natürlich noch ein paar Hindernisse auf dem Weg dahin geben. Sind auch noch 2,5 Monate oder so, bis das dann wirklich ausgespielt wird oder bis das dann entschieden ist in Paris. Aber sie hat halt wirklich gezeigt, dass sie eben das nicht nur mit ihr zu rechnen ist, sondern sie wirklich das Maß aller Dinge ist. Und jetzt war es natürlich so, dass sie nicht die schwierigsten Gegnerinnen hatte. Das müssen wir auch herausstreichen. Diejenigen, die ihr in den letzten Monaten gefährlich geworden sind, die sind hier entweder nicht angetreten in Form von Rybakina oder die haben das Finale nicht erreicht in Form von Sabalenka oder Goff. Aber ich weiß auch nicht, ob die hier in Indian Wells wirklich eine Chance gehabt hätten. Denn das müssen wir erstmal rausstreichen. Indian Wells wirklich langsam und am Abend unter Umständen mit der langsamste Court, den wir erleben auf der Tour. Dazu war es windig. Da hat natürlich jemand, der mit viel Topspin spielt, einen Vorteil. Und Generell hat der Court wirklich ihre Schläge sehr gut angenommen und sie wirkte besser als noch vor Wochen, also wirklich auch konstanter, konzentrierter und eigentlich ist ja jedes Match hier gleich gelaufen. Die Gegnerinnen konnten die ersten paar Spiele mithalten, konnten es eng gestalten und irgendwann war der Druck so groß, dass sie davongezogen ist. Es hat ein bisschen an Nadal früher auf Sandplätzen erinnert, der ja auch sowas, ja, dominieren konnte und dann irgendwie 10, 15, 20 Games auf dem Weg zu den größeren Titeln abgegeben hat und genauso wirkte das hier bei Świątek.
Wir können aber dann dazu sagen, es haben sich mehrere Spielerinnen und Spieler dazu geäußert mit den Platzverhältnissen, dass sie etwas schneller gewesen sein sollen als in den letzten Jahren. Es ist immer noch kein Australian Open Hardplatz, es ist auch immer noch kein US Open Hardplatz, aber ein kleines bisschen schneller ist es geworden und trotzdem waren es immer noch die Bedingungen für Iga Świątek und wir reden ja auch gleich noch über Maria Sakkari, für die ist es, sind das ja auch quasi perfekte Verhältnisse gewesen. Also es sind nach wie vor extrem gute Verhältnisse für Iga Świątek gewesen. Bevor wir dann nochmal gleich auf das zu sprechen kommen, können wir auch nochmal gerade drüber sprechen, was ist denn da mit dem Wetter los gewesen? 4 Tage Regen in Indian Wells.
Tja, also, ich meine,
sowas haben wir seit Jahren nicht mehr erlebt in Indian Wells.
Naja, wir erleben ja gewisse Wetterverschiebungen in den letzten Wochen und Monaten generell auf der Nordhalbkugel und ich meine auf der Südhalbkugel ist im Moment auch dramatisch warm, aber ich weiß nicht, wie das direkt zusammenhängt. Meine engsten Freunde sind ja alles Meteorologen, aber ich habe sie jetzt nicht gefragt, was hier genau passiert ist, aber es ist natürlich schon, soweit ich weiß, eher ungewöhnlich für diesen Teil des Jahres. Und um nochmal kurz auf die Courts zurückzukommen, du hast ja schon gesagt, einige haben gesagt, es war schneller, was natürlich schon noch ein Faktor ist, dann auch für Świątek, der Ball springt häufig relativ hoch ab.
Ja.
Und das heißt, der nimmt den Spin von Świątek an. Und hier waren ja wirklich Sachen dabei, da hat man gesehen, Gegnerin halt mit 4, 6 Schläge und zack, landet halt so ein Topspin irgendwo hinten im Eck und der springt dann halt höher als die Gegnerin. Und was soll die Gegnerin dann machen? Und das ist ja das Zermürbende an Topspin. Und das hat Świątek hier gezeigt, wie man Gegnerin damit halt auch physisch und mental unter Druck setzen kann. Einfach durch einen konstant sehr gut gespielten Topspin. Und das muss man sagen, ist hier auf sehr hohem Niveau gelungen.
Ja, Iga Świątek 6-4, 6-0 im Finale, 6-2, 6-1 im Halbfinale gegen Marta Kostyuk. Im Viertelfinale gegen Caroline Wozniacki 6-4, 1-0 stand es, aber es wäre in die gleiche Richtung gegangen. 6-1, 6-2 gegen Julia Putintseva, 6-4, 6-0 gegen Linda Noskova, gegen die sie die Revanche gepackt hat, gegenüber den Australian Open, dann in der zweiten Runde gegen Danielle Collins 6-3, 6-0. Also sie hat dann auch immer wieder die, was sagen die amerikanischen Kollegen, die Bakery angeschmissen, also das Bagel mit dem 6-0 oder den Breadstick mit 6-1. Das ist eine sehr, sehr souveräne Leistung von ihr gewesen. Und was ich ja inzwischen dann auch sage, sollte sie dann in irgendeiner Weise ein bisschen Gegenwehr bekommen oder sollte es nicht zu 100% sofort glatt gehen, hat sie aber inzwischen die Möglichkeiten, auch mental die Möglichkeiten, zu justieren. Also früher ist ja zwischendurch mal vielleicht etwas kopflos geworden, wollte mit dem Kopf durch die Wand. Das muss funktionieren mit dem Spielstil, den ich jetzt habe. Inzwischen ist es so, dass sie sich auch darauf einstellen kann und dann auch mit der Arbeit mit ihrer Mentalcoachin Daria Abramovic, glaube ich, ist sie nicht mehr so hektisch und wird auch nicht in Anführungsstrichen panisch, wenn es nicht zu 100% funktioniert, wie es sonst funktionieren sollte. Das hat man ja auch beim beim Nahen Osten Swing gesehen, als sie gegen Elena Rybakina durchaus Probleme hatte, aber irgendwann das Rätsel gelöst hatte.
Ja, man kann jetzt natürlich auch gespannt sein, wirklich wie die nächsten Wochen unter den Gesichtspunkten verlaufen. Jetzt haben wir Miami, da ist sie schon die Favoritin, wenn auch nicht überragende Favoritin. Und dann kommt der Sand, wo sie eigentlich bis auf Madrid immer die Favoritin ist und von ihr auch erwartet werden wird, dass sie jedes Rätsel löst. Und dann kommen wir wieder in einen Teil der Saison, der ihr eigentlich nicht so liegt, mit dem Rasen. Und dann haben wir schon die Olympischen Spiele. Da wird sie die absolute Top-Favoritin sein. Also bin gespannt, wie sie da mit umgehen wird. Ich meine, der Vorteil auf dem Sand für sie ist, dass sie da unter Umständen gar nicht so häufig auf die Gegnerin trifft, die ihr wirklich Probleme bereiten. Also, dass Sabalenka und Rybakina da jetzt konstant in die Finals oder Halbfinals kommen, können wir nicht erwarten. Ist im Bereich des Möglichen, können wir aber nicht erwarten. Von daher, eigentlich sollte Świątek sich jetzt in den nächsten Wochen sehr sicher fühlen.
Ja, das glaube ich auch, dass sie sich sehr sicher fühlt. Iga Świątek hat dieses Turnier in überragender Art und Weise gewonnen und hat keinen Zweifel daran gelassen, dass sie dann auch in den nächsten Wochen die Spielerin ist, die man schlagen muss und für die es eine besondere Leistung braucht, um sie zu besiegen. Maria Sakkari hatte sie in den ersten, ich sag mal, in der ersten halben Stunde. Sie lag sehr schnell 0-3 zurück, dann konnte sie auf 3-3 ausgleichen, dann war es bis 4-4, war es ausgeglichen und dann zog Iga Swiatek davon. Dass Maria Sakkari hier im Finale steht, das können wir nicht unbedingt als Überraschung werten. Auf der einen Seite, dass wir sagen, es ist ein Boden, der ja absolut liegt. Sie, die auch mit viel Topspin arbeitet, sie, die sehr kraftvoll spielen kann. Auf der anderen Seite ist es gerade, was so die letzten Monate und ich sag mal eineinviertel Jahre angeht, eine Überraschung, weil Sakkari mit ihren Ergebnissen immer geschwankt hat. Aber dieser Hafen Indian Wells, der scheint für sie ein Zufluchtsort zu sein, in dem sie immer wieder die besten Leistungen abrufen kann und inzwischen mit einem neuen Coach, mit David Witt an ihrer Seite. Sie hat hier das Finale erreicht, sie musste extrem kämpfen gegen Emma Navarro zum Beispiel und auch gegen Coco Gauff, wo sie sehr spät dann das Finale erreicht hat und wo sie zwischendurch drauf und dran war, das Match wegzuwerfen bei 6-4, 5-2 und zwei Breaks vor, dass sie den zweiten Satz noch verloren hat. Sie wurde immer wieder zurückgeworfen, auch gegen Diane Paris etc., aber sie hat sich durchgekämpft und hat am Ende dieses Finale erreicht und das waren wahrscheinlich zwei der wichtigeren Wochen in diesem Jahr für Maria Sakkari.
Ja, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, ne, dass eine Wiederholung des Finals von vor zwei Jahren war. Also
und zum dritten Mal hintereinander im Halbfinale, Maria Sakkari.
Und das war ja damals dann, wo auch der Aufstieg von Swiatek begann, wo auch noch gar nicht so klar war, ist zum Beispiel Sakkari eine der möglichen Nachfolgerinnen von Barty. Die war ja damals auch ganz oben in der Weltrangliste. Und ja, haben sich die Karriere ein bisschen in unterschiedliche Richtungen entwickelt seitdem. Aber gut, die eine hat auch dezent mehr Talent, muss man dann schon sagen. Und hat natürlich auch sehr viel draus gemacht. Also Sakkari, du hast angesprochen, schwierige eineinviertel Jahre. Hatte natürlich den Tausender-Titel in Guadalajara im letzten Jahr gewonnen. Aber davon ab so ein bisschen, naja, eher in so ein Top-20-Tennis reingerutscht, denn in einen Top-10 oder gar einen Top-5-Tennis und hatte ja dann eben wirklich jetzt Tom Hill ausgetauscht gegen David DeWitt. Und ich weiß auch noch nicht, ob man jetzt so viel hier reinlesen kann, also vom Resultat her nicht, glaube ich, weil sie das eben in der Vergangenheit schon geschafft hat, was natürlich beeindruckend war und wo sie in den letzten, naja, wirklich Jahren, kann man da sagen, drüber gestolpert ist, sind diese Matches, die sie teilweise aus sehr guten Positionen weggeschmissen hat. Und das hätte hier eben wirklich gegen Gauff passieren können. Und über Gauff sprechen wir gleich noch. Die war nicht so in richtig guter Form in diesem Turnier. Die musste also eigentlich fast besiegt werden von Sakkari. Und dass Sakkari das noch gelungen ist, kann man das DeWitt schon zuschreiben oder der Zusammenarbeit? Ich weiß es nicht, aber es ist zumindest schon mal etwas, was man festhalten kann, dass ihr das hier gelungen ist und dass ihr das in den letzten Monaten nicht immer gelungen ist. Und der sichere Hafen, was ich Ihnen schon angesprochen, das sind dann halt auch sichere Punkte, die halten sie erstmal in den Top 10 drin. Nur der große Sprung nach oben, der kann sowieso für sie eigentlich nur bei den Grand Slams jetzt passieren. Da hat sie nichts zu verteidigen, da kann sie Punkte zulegen, da kann sie bessere Resultate holen, als sie die jetzt in den letzten Wochen hatte. Und da wird sich dann eigentlich auch, denke ich, die Mitarbeit oder die Zusammenarbeit entscheiden, denn ob Sakkari jetzt damit zufrieden ist, am Ende des Jahres wieder in Nummer 9 zu sein, ich weiß es nicht. Zumindest nicht, wenn sie nicht irgendwo ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht hat.
Prinzipiell ist David Witt ja eine sehr, sehr ruhige Instanz so auf der Bank, auf der Trainerbank. Ich will gar nicht sagen, dass Tom Hill das anders war, aber vielleicht hat sich das einfach mal abgenutzt, diese Zusammenarbeit. Jedenfalls habe ich David Witt und Maria Sakkari so ein bisschen beobachtet und David Witt hat nie in irgendeiner Weise überhastet reagiert oder so, sondern war dann auch vielleicht so ein kleines bisschen the calming voice für Maria Sakkari, die ja auch zwischendurch dazu tendiert, dann etwas überhastet zu wirken oder panisch zu werden, panisch immer in Anführungsstrichen, aber zu sagen, dass sie vielleicht ein bisschen überreizt und überreißt insgesamt. Und da fand ich die Zusammenarbeit jetzt in den ersten Wochen, was ja erstmal nur als Versuch angelegt worden ist. Sie haben sich noch nicht auf eine längerfristige Zusammenarbeit geeinigt, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade dieser Finaleinzug dann jetzt dafür gesorgt hat, dass sie erstmal zusammenbleiben werden. Und David Witt war ja gerade erst frei geworden, nachdem Jessica Pegula sich von ihm getrennt hat und er so ein bisschen aus allen Wolken gefallen ist. Jetzt ist er an der Seite von Maria Sakkari im Moment. Ich gehe davon aus, dass sie auch in Miami zusammenarbeiten werden. Und es sind die ersten Erfolge da gewesen. Vor allen Dingen, was mir imponiert hat, ist ihr Kampfgeist gewesen. Sie musste sehr häufig über drei Sätze gehen. Sie hatte nur gegen Caro Garcia ein eher leichtes Match in Anführungsstrichen. Aber ansonsten musste sie über diese drei Sätze gehen und musste dann auch immer wieder Tiefs überwinden. Und das hat sie geschafft. Und wie sie gegen Coco Gauff im dritten Satz die Nerven bewahrt hat, das ist aller Ehre wert.
Auf jeden Fall, denn es ist wirklich ein Match, das sie wahrscheinlich in der Position weiß ich, ein Dutzend Mal oder so in ihrer Karriere verloren hat. Matches, die sie nicht hätte verlieren müssen. Und hier schwenken wir jetzt mal schon kurz zu Goff rüber, die aus meiner Sicht wirklich keine sonderlich gute Leistung hier in Indian Wells gebracht hat, sich ins Halbfinale gequält hat, die, glaube ich, mit den Bedingungen wirklich gehadert hat und die hier keine Idealleistung gebracht hat, die allerdings dann einen tollen Zwischensprint im zweiten Satz hingelegt hat, von 2-5 bis zum gewonnenen Tiebreak und ich meine 1-0 dann vorne lag im dritten Satz, ne? Mhm. Und dass Sakkari das dann umdreht und jetzt auch einfach durch eine stete Leistung umdreht, also dadurch, dass sie wieder das hohe Niveau findet und das dann auch hält, das ist dann wirklich beeindruckend und das ist, glaube ich, für sie ein auch extrem wichtiger Sieg, weil es halt eine Position war, aus der sie das Match vorher zwischendrin und am Ende hätte gewinnen sollen und es dann auch geschafft hat.
Maria Sakkari hat also dieses Finale erreicht und wird jetzt mit viel Selbstbewusstsein nach Miami gehen. Das sind wieder andere Bedingungen und da werden wir sehen, ob sie dann schon so einen kleinen Fortschritt vielleicht feiern kann. Coco Gauff, über die haben wir jetzt in Ansätzen schon gesprochen, über die müssen wir allerdings jetzt sprechen. Coco Gauff hat hier das Halbfinale erreicht und sie hat es erreicht, obwohl sie nicht ihr bestes Tennis gespielt hat. Das müssen wir einfach mal in aller Deutlichkeit so sagen. Sie musste sich schon in ihrer ersten Runde gegen Clara Burel ordentlich quälen. 7-4 im Tiebreak des dritten Satzes. Das war ein Spiel, wo sie in allen drei Sätzen nicht ihre Normalform abgerufen hat. Dann gegen Lucia Bronzetti 6-2, 7-6. Auch dort ein enger zweiter Satz. Gegen Elise Mertens hatte sie keine Probleme. 6-0, 6-2. Gegen Yu Yuan lag sie dann auch schon 1-4 zurück im ersten Satz, bevor sie dann so ein bisschen aufgedreht ist und am Ende 6-4, 6-3 gewinnen konnte. Ein wirklich nicht gutes Match. Das war nämlich das Match parallel zu Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz, was ja durch die B-Invasion dann unterbrochen worden ist. Und da waren dann die Augen sehr auf diesem Match zwischen Coco Gauff und Yu Yuan. Und das war kein gutes Match, was sie dort abgeliefert hat. Und dann das gegen Maria Sakkari, was sie am Ende verloren hat. Das war keine gute Woche für Coco Gauff. Die Vorhand hat nicht funktioniert und vor allen Dingen hat der Aufschlag nicht funktioniert die letzten 14 Tage.
Ja, also es war keine gute Woche, was das Spielerische anging. Das Resultat passt natürlich, ne? Also ein Halbfinale hier mitnehmen. Ich meine, sie ist mittlerweile so konstant, das ist extrem beeindruckend. Vor allem, wenn man es zu vor einem Jahr vergleicht, wo sie dann doch noch ein paar Mal und teilweise auch ein paar Wochen drin hatte, wo es nicht so richtig funktioniert hat. Also dafür hier ins Halbfinale gerettet, schon sehr gut. Und du hast den Aufschlag angesprochen. Ich meine, es war das Match gegen Yuan mit den 17 Doppelfehlern, ne?
Ja, genau. Mhm.
Und dann teilweise eben wirklich, also man hatte so das Gefühl, es war entweder der Aufschlag oder die Vorhand oder beides, die nicht gepasst haben. Denn wir wissen, die Rückhand ist immer da, ihre Athletik ist immer da, da ist sie einfach überragend, dass sie wahrscheinlich nochmal ein Stück zum Beispiel über Sakkari, aber
Kampfgeist und Nervenstärke müssen wir mit reinbringen, weil Coco Gauff verliert ganz selten den Kopf.
Ja, und da hatte ja Brad Gilbert jetzt auch nochmal ein Interview gegeben und nochmal das eben betont mit dem, ja, wir können uns da jetzt alle drauf fokussieren auf ihre Vorhand, aber wir können auch mal herausstreichen, was sie besonders gut kann. Und dazu hat er dann eben auch, wie du gerade sagst, unter anderem den Kampfgeist, die Athletik und so weiter gezählt. Und sowas nimmt man ja irgendwie einfach an, dass das sollte sowieso da sein, ist aber natürlich trotzdem nicht der Fall. Und vor allem, das muss man auch erstmal abrufen können unter harten Wettkampfbedingungen. Und das ist wirklich konstant da. Und tja, die Frage ist halt, was machen mit Aufschlag, der eigentlich schon zu den Besseren auf der Tour gehört. Vielleicht war das jetzt einfach eine schlechte Woche. Und die Vorhand, gut, von der wissen wir einfach, dass das wird vermutlich immer der Wackelschlag bleiben. Also das wird sich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr groß ändern. Denn wir können auch mal festhalten, sie ist 20 während des Turniers geworden. Da hat man normalerweise zumindest nicht sein Leistungshoch erreicht, aber da ist ziemlich klar, was die Stärken und Schwächen sind. Also wir wissen die eigentlich bei Gauff und jetzt wird es halt vermutlich drauf ankommen, wie kann sie das einsetzen.
Ja, wie kann sie es einsetzen? Sie wird trotzdem die ganze Zeit so ein kleines bisschen auf ihre Vorhand dann reduziert werden. Und wenn dann ein Schlag wie der Aufschlag nicht kommt, ja, dann wird es wirklich eng. Und dann muss man auch sagen, da muss sie vielleicht dann noch ein kleines bisschen zulegen, weil sie möchte gerne, ich glaube, sie das Selbstverständnis ist dann ja auch, ich gehöre zu diesen Top 4 mit Rybakina, mit Sabalenka und mit Świątek. Aber ich finde, sie hat noch die offensichtlichsten Schwächen, was das Tennisspiel angeht und dann vielleicht noch die offensichtlichsten Potenziale. Sie hat schon den Grand Slam Titel geholt letztes Jahr bei den US Open, aber es ist noch so viel Luft nach oben eigentlich bei ihr.
ist halt immer die Frage, wird die Luft noch ausgefüllt? Ne? Nur weil die immer noch auf dem Weg nach oben ist, heißt das nicht, dass das so sein wird. Also ich meine, die Schwächen der meisten Spieler und Spielerinnen, die sie mit Mitte 20 haben, hatten sie Anfang 20 auch. Und die sie mit Anfang 20 haben, werden sie wahrscheinlich auch mit Mitte 20 haben. Also es ist nicht so, dass sich ein Spiel komplett ausfüllt. Und ich kann mir fast vorstellen, dass sie mit der Zeit eine Expertin werden wird für die natürlichen Untergründe, also für den Sand und für den Rasen und vielleicht für besonders schnelle Hardcourts auch. Und dass sie sich auf anderen Bedingungen, wie zum Beispiel hier, also dieser Medium und der langsame Hardcourt, dass sie sich da in ihrer Karriere eher schwer tun wird. Und sie hat halt ein Problem, ne? Dass Iga Świątek, die kein ganz, ganz unähnliches Spiel hat, einfach besser ist und ihr wahrscheinlich fast immer überall begegnen wird. Denn sie hat schon gezeigt, sie ist in der Lage, den Sabalenkas und den Rybakinas und den Pegulas den Zahn zu ziehen, auch in großen Matches. Aber wird ihr das dauerhaft gegen Świątek gelingen? Wahrscheinlich nicht. Wäre sie hier ins Finale gekommen, dann glaube ich, wäre das auch eine 6-3, 6-0 Geschichte oder so geworden.
Das glaube ich auch. Und sie hat nur diesen einen einzigen Sieg gegen Iga Świątek bislang. Letztes Jahr in Cincinnati und das war so ihr Startbefehl für diese unglaublich dominanten US Open, die sie dann am Ende hingelegt hat. Aber sie hat erst diesen einen Sieg gegen Iga Świątek und ich glaube auch, dass es dann eine eher einseitige Geschichte geworden wäre. Eine eher einseitige Geschichte musste auch Marta Kostyuk erleben, die im Halbfinale gegen Iga Świątek verloren hat. Aber ich möchte nicht, ohne mir selbst ein ganz kleines bisschen auf die Schulter zu klopfen, anmerken, dass es vorher auf skysport.de eine Vorschau gab auf dieses Turnier in Indian Wells und ich wurde nach meinem Dark Horse gefragt und dann habe ich gesagt, Marta Kostyuk ist das Dark Horse für mich und die hat hier das Halbfinale erreicht und das, nachdem sie eine Woche zuvor in San Diego das Finale erreicht hatte. Es waren ähnlich langsame Bedingungen, auch in San Diego war kein gutes Wetter, was man auch nicht so erwartet. Und Kostyuk hat sich hier durchgekämpft durch dieses Turnier, auch wenn sie zwischendurch von einem Nichtantreten von Markéta Vondrousova profitiert hat. Wobei ich sagen würde, dass sie da vielleicht dann auch ein kleines bisschen favorisiert gewesen wäre. Gegen Mai Hontama hat sie gewonnen, Markéta Vondrousova per Walkover, dann gegen Anastasia Pavlyuchenkova mit 6-4, 6-1 und dann das Duell gegen Anastasia Potapova, was ja durchaus seine Brisanz hat, dadurch, dass Potapova Russin ist, dadurch, dass Potapova dann auch durchaus dazu geneigt hat, in der Vergangenheit dann russische Farben dann zu tragen. Man erinnert sich an den Vorfall, wie sie mit dem Spartak Moskauscher trainiert hat. Und Kostyuk gewann mit 6-0 und 7-5 und es gab nicht unbedingt wirklich viel Gegenliebe bei diesem Match, aber sie hat sich da dort durchgekämpft und stand im Halbfinale gegen Iga Świątek auf verlorenem Posten, aber auch hier wieder ein richtig gutes Turnier für Kostyuk, bei der man so ein bisschen das Gefühl hat, sie schafft jetzt gerade ihren Durchbruch in die Weltspitze.
Ja, und nicht schlecht, Herr Specht, oder?
Ja, vielen
Gar
Dank.
Gar nicht mies, Herr Thies.
Ja.
Ja, also eben, ne? Wir haben gerade über Goff gesprochen und wo die noch besser werden könnte. Und dann schaut man sich an, welches Potenzial Kostyuk in der Theorie hat und sieht eine, die, wenn alles ideal laufen würde, wahrscheinlich die Nummer 1 der Welt werden könnte. Nur wird das so kommen? Wahrscheinlich nicht. Also wäre sehr überraschend, wenn die wirklich alles, was sie jetzt schon ziemlich gut kann, am Ende extrem gut könnte. Und das finde ich wirklich das Spannende an ihr, dass sie all diese Möglichkeiten hat, als sie ja damals diesen Durchbruch hat. Und ich glaube, es hat lang gedauert, bis sie sich auch eine Wahrnehmung davon erholt hat, diese Australian Open, wo sie als 15-Jährige den Durchbruch geschafft hat. Und ich würde sagen, der Hauptgrund damals war einfach ihre Physis. Die war extrem beeindruckend für eine 15-Jährige. Die war eigentlich wie bei einer, die 19 oder 20 war. Und die hat sie sich behalten. Nur was damals vielleicht noch ein bisschen untergegangen ist und jetzt immer klarer wird, ist halt wirklich diese vielen Möglichkeiten, die sie im Spiel hat. Sie ist eben auch eine, die den Topspin einsetzen kann. Sie ist aber genauso eine, die wirklich sicher vorne am Netz ist. Sie ist eine, die sich die Gegnerinnen ausgucken kann und die trotzdem gar nicht so schlecht ist in der Defensive. Und von daher ganz viele Möglichkeiten. Und das heißt nicht, dass eben daraus eine absolute Weltklasse-Spielerin werden muss. Ab und an schafft so jemand. So ein Roger Federer hat das auch irgendwie geschafft. Aber ganz viele versinken halt auch irgendwo in der Mittelmäßigkeit. Und so sah es ja ein bisschen bei ihr aus. Und jetzt auf einmal passt es, weil ich auch das Gefühl habe, dass sie mit so einem, da gibt es nie so richtig die schöne Übersetzung im Deutschen für, aber mit diesem Margin of Error spielt, wo ich das Gefühl habe, sie geht gar nicht oder sie nutzt nicht immer all die Möglichkeiten sofort, sondern sie spielt mit einer gewissen Sicherheit. Und glaube, das ist hier im Moment sehr zuträglich und hat sich dann jetzt hier ja auch in den windigen und schwierigen Bedingungen in San Diego und hier bewiesen. Und du hast schon gesagt, es könnte ein Durchbruch sein. Sie ist in den Top 10 im Race. Also sie wird wahrscheinlich irgendein großes Grand-Slam-Resultat nochmal holen müssen, um wirklich eine Chance am Ende auf die Top 8 und das Jahresfinale zu haben. Aber ist nicht im Bereich des Unmöglichen.
Also, das möchte ich aber auch sagen, dass das nicht im Bereich des Unmöglichen ist, weil sie hat meiner Meinung nach in ihrem Spiel schon angedeutet, dass sie es mit sehr vielen Spielerinnen aufnehmen kann, was du gesagt hast. Sie hat vor allen Dingen meiner Meinung nach auch die Kreativität, dann umzustellen, falls es mal nicht so läuft. Und was mir gegen Potapova zum Beispiel aufgefallen ist, ich habe das Match kommentiert, deswegen habe ich es sehr genau gesehen, dass sie gerade wenn sie auf der Rückhand angespielt worden ist, was von Potapova vorher als der schwächere Schlag identifiziert worden war, dass sie dann auch in der Möglichkeit oder in der Lage war, dort Winner zu spielen und am Ende dort dominieren zu können. Und das hat mir sehr gut gefallen bei ihr und das war eine gute Geschichte. Und insgesamt, ja, wie gesagt, ich habe sie wegen der San Diego-Ergebnisse als Dark Horse gehabt. Das ist jetzt nicht unbedingt Raketenwissenschaft und trotzdem möchte ich sagen, aber ich in meiner ersten Vorschau gleich mal einen kleinen Treffer gehabt mit Marta Kostyuk, Halbfinale hier erreicht bei diesem Turnier in Indian Wells. Halbfinale nicht erreicht hat eine Spielerin, die in diesem Turnier allerdings schon mal das Finale erreicht hatte, Angelique Kerber. Die war mit ihrem Protected Ranking quasi angetreten hier in Indian Wells und wir wussten alle nicht, wo sie steht. Sie wusste es wahrscheinlich selber überhaupt nicht. Erst ein Sieg in diesem Jahr. Und war dort hingekommen und hatte in der ersten Runde Petra Martic als Erstrundengegnerin. Und da habe ich noch gedacht, boah, Petra Martic dann auf eher langsamen Böden, die ist so sicher und die kann Angelique Kerber vielleicht auch aussitzen. Nein, konnte sie nicht. Angelique Kerber gewann mit 6:3 und 6:4. Dann gegen Jelena Ostapenko ein wirklich wildes Match. 5-7, 6-3, 6-3. Jelena Ostapenko, wenn sie traf, hat sie die Winner einfach nur so reingebracht. Wenn sie nicht getroffen hat, hat sie dann auch gerne mal an den Zaun gespielt. Das war eine sehr fehlerbehaftete Begegnung von Ostapenko. Aber Kerber ist ruhig geblieben und hat es am Ende nach Hause gebracht. Genauso wie gegen Veronika Kudermetova, wo sie mit 6:4 und 7:5 gewann. Im Achtelfinale gegen Caroline Wozniacki hatte sie dann auch Rückenprobleme, aber war prinzipiell nicht wirklich mit vielen Chancen ausgestattet. Wozniacki gewann 6-4, 6-2, aber für Kerber war das ein, glaube ich, sehr wichtiges Turnier, vor allen Dingen 3 Siege am Stück, damit hat sie wahrscheinlich selber nicht gerechnet und man sah eine sehr glückliche Angelique Kerber während dieses Turniers.
Ja, und jetzt ist ja auch die Frage, was das bedeutet. Also generell würde ich Wozniacki und sie jetzt hier mal in dieselbe Kategorie für dieses Turnier stecken. Zwei Spielerinnen, die von den eher langsamen Bedingungen profitiert haben. Denn so gut die beiden auch zu Fuß waren, früher in der Vergangenheit, so gut die Beinarbeit war, sie ist jetzt mit Mitte 30 nicht mehr das, was sie mit Mitte oder Ende 20 war. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass die beiden jetzt eher davon profitieren werden, wenn es ein bisschen langsamer ist, weil auf den schnellen Courts es dann eben auch schon auf eine Reaktion ankommt, darauf ankommt, wirklich extrem gut zum Ball zu stehen. Und hier ist natürlich einfach ein bisschen mehr Zeit. Und die Grundschläge, die werden ja nicht unbedingt schlechter mit der Zeit, sondern das Reaktionsvermögen, die Schnelligkeit, die Konstanz, das ist, woran dann so Spieler und Spielerinnen im höheren Alter irgendwann ein bisschen abbauen. Und das kann ich mir vorstellen, dass das zuträglich war. Wir haben sie ja bisher eher mit schnellen Belegen in Verbindung gebracht. Und ich würde auch denken, dass sie zum Beispiel in Wimbledon immer noch sehr gute Chancen haben wird. Aber hier frage ich mich, ob das so ein bisschen Fingerzeig ist, wie es laufen wird. Denn der Court hat natürlich auch einen eher schlechten Aufschlag verziehen. Und das müssen wir sagen, der ist immer noch nicht auf Top-Niveau. Von daher glaube, hier kam einiges zusammen und ich frage mich, wie das jetzt in den nächsten Wochen aussieht. Wird sie jetzt auf einmal zum Beispiel eine bessere Sandplatzspielerin werden? Ist das im Bereich des Möglichen oder ist das weiterhin ein Belag, der ihr nicht liegt? Und klar, wie schaut es in Wimbledon aus? Und dann sehen wir erstmal, wie viel weiter es natürlich nach den Olympischen Spielen gehen wird. Nur ich fand es jetzt schon auffällig, dass sie und Wozniacki hier auf einmal beide so ein gutes Resultat hatten.
Aber prinzipiell ist ja Indian Wells schon ein Turnier gewesen, wo sie trotz langsamen Bodens immer eigentlich relativ gute Ergebnisse eingefahren hat.
Ja, ich meine, es ist ja auch, also ich habe natürlich noch nie in der Wüste gespielt, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber in der Theorie ist es ja so, der Boden ist relativ langsam, der Ball ist aber durchaus ein bisschen schneller, und also die Langsamkeit kommt, wenn ich das richtig verstehe, wie gesagt, ich habe nie eine Wüste gespielt, kommt eher wirklich durch den Absprung und die Schnelligkeit kommt dann dadurch, wie er fliegt. Und genau. Ich glaube, durchaus, oder das war Kerbers Spiel, durchaus zuträglich, wo sie Zeit hatte nach dem Absprung, aber dann selber durchaus den gegnerischen Schlag beschleunigen konnte. Und so würde ich mir das jetzt mal erklären, dass das geklappt hat. Und man muss ja bei ihr auch sagen, wo jetzt hier Świątek irgendwie ihren 9. Masters-Titel gewonnen hat, das ist Kerber ja nie gelungen. Also das war nie so ihr Spielfeld, diese Tausender-Turniere. Und da stimmt es natürlich schon, das dann herauszustreichen, dass Indian Wells in der Vergangenheit durchaus sehr gut gelaufen ist.
Indian Wells ist sehr gut gelaufen für sie und auch für Caroline Wozniacki. Die ist dann im Viertelfinale ausgeschieden. Sie hatte ein ähnliches Problem wie Alexander Zverev in Melbourne. Sie hatte nämlich Blutblase unterm Zehennagel, der aufgebohrt werden musste. Und dann hatte sie schon im Achtelfinale gegen Angelique Kerber Probleme. Und im Viertelfinale musste sie dann aufgeben gegen Iga Świątek. Der große Onkel hat nun gar nicht mitgespielt. Aber prinzipiell können wir dann auch sagen, bei ihr ähnliche Voraussetzungen ja wie bei Angelique Kerber. Nur einen Sieg vor diesem Turnier in Indian Wells und dann sich so durchgebissen. Und das fand ich dann schon auch wieder erstaunlich. Und du hast es gesagt, für beide erstaunlich, beide eher defensiv eingestellte Spielerinnen, die nicht so durch diesen Platz durchschlagen können, wie wir es gerne nennen. Und für beide war es dann am Ende ein wirklich erfolgreiches Turnier.
Tja, auch die Frage da, ne? Wo zeigt das hin? Also, sie hat ein gutes Comeback bisher hingelegt seit letztem Sommer. Es hat jetzt aber auch nicht dem Stand gehalten, was sie irgendwie angekündigt hat. Also sie ist jetzt keine Top-10-Spielerin und ich glaube, sie wird auf absehbare Zeit auch keine Top-10-Spielerin werden. Und mal gucken, wie lange sie das zufriedenstellt. Sie wird sich wahrscheinlich schon gefreut haben, hier das Viertelfinale gegen Świątek erreicht zu haben. Und sie hat ja wie viele am Anfang auch durchaus mitgehalten oder war leicht besser sogar. Und dann zieht Świątek halt davon. Und von daher, ich glaube, auch für Wozniacki gibt es eine natürliche Grenze und bin gespannt, wie lange sie damit zufrieden ist, dass es diese natürliche Grenze gibt.
Caroline Wozniacki also auch hier im Viertelfinale. Wollen wir noch über ein, zwei Spielerinnen sprechen, die vielleicht nicht so gut performt haben in diesem Turnier? Unter anderem Marina Sabalenka. Die hatte in der ersten Runde gegen Peyton Stearns schon große, große Probleme. 8-6 im Tiebreak des dritten Satzes, dann gegen Emma Raducanu, ein durchaus unterhaltsames Match, was sie in 2 Sätzen gewonnen hat, verlor dann aber gegen die sehr stete Emma Navarre in 3 Sätzen. Sabalenka und Indian Wells, das ist noch keine Liebesbeziehung.
Wird es vielleicht auch nicht werden. War jetzt eine interessante Niederlage. Der Jeff Sackman, der eben Tennis Abstract betreibt, hat das Match so quasi auseinander gepuzzelt und gezeigt, dass Sabalenka da am Ende, glaube ich, wirklich nur 3 Punkte weniger gewonnen hat und dass ihr Problem wirklich diese, naja, es gibt da manchmal Statistiken für, die heißen dann, glaube ich, Clutch Points, aber was gemeint ist, sind halt alles ab 30-30 in Spielen und dass sie da ganz klar den Kürzeren gezogen hat gegen Navarro. Sie hat keine Aufschläge reinbekommen in engen Punkten, sie hat keine Returns reinbekommen und so hat es Navarro dann gewonnen. Und Navarro ist wahrscheinlich im Moment vom Niveau her irgendwo zwischen 18 und 25 in der Weltrangliste und dann kann man gegen so eine Gegnerin mal verlieren. Trotzdem ist das Niveau wahrscheinlich nicht so schlecht. Es ist allerdings bei weitem auch nicht so gut, wie es in Australien war. Und kann sein, dass es jetzt auch wieder ein paar Wochen, ein paar Monate dauert, bis sie daran anschließen kann und dass es auch wieder bis Paris dauert, bis sie dann wieder sich richtig gefangen hat. Und so wie wir Świątek an der Konstanz, der extrem hohen Konstanz auf der Tour uns daran orientieren oder sie messen, so ist es wahrscheinlich mittlerweile bei Sabalenka bei den Grand Slams. Ich weiß nicht, ob wir erwarten können, dass sie ein durchgehend gutes Jahr spielt, aber wir können wahrscheinlich erwarten, dass sie um die Grand Slam Titel mitspielt und daran würde ich sie dann auch messen.
Können wir sagen, dass Naomi Osaka einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat? Sie hat in der ersten Runde gegen Sarah Errani gewonnen, dann gegen Ludmila Samsonova 7-5, 6-3. Gegen Elise Mertens hat sie in 2 knappen Sätzen verloren, aber sie sagte, glaube ich, selber, dass sie ganz zufrieden sei und dass sie so ein bisschen aufpassen müsse, nicht zu sehr die Geduld zu verlieren, dass sie nach der Schwangerschaft jetzt zurückkomme und jetzt einfach sehen müsse, dass sie Step für Step gehe. Ich fand diese beiden Leistungen gegen Errani und Samsonova wirklich sehr gut. Gegen Elise Mertens kann man verlieren. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen das Level, wo sie sich im Moment dran aufhalten muss.
Na, sie ist halt spannenderweise im Moment ziemlich genau da, wo sie vor ihrer Schwangerschaft war. Ich gucke jetzt gerade aufs Race, sie ist die 45 und sie hatte sich ja dann so von 2021 nach den Australian Open bis dann hin, wo sie die Pause wegen der Schwangerschaft genommen hat, ziemlich genau da eingefunden, irgendwo zwischen 30 und 50. Und so wirkt es im Moment auch. Und die Frage ist natürlich, wie gut kann sie in diesem Jahr auf Sand performen, wie gut kann sie auf Rasen performen? Das heißt, wenn da nicht viel läuft, kann es auch sein, dass sie wieder irgendwie 80, 90 oder so ins Race abrutscht. Das wäre wahrscheinlich nicht das, was sie will. Und ich kann mir vorstellen, dass sie eigentlich mehr wollte hier. Ich meine, sie hat den Titel ja auch schon mal gewonnen. Ich kann mir vorstellen, dass sie mehr wollte oder mehr will in Miami. Und kann natürlich auch sein, dass ihr da nochmal Durchbruch gelingt. Und es ist beileibe kein schlechtes Comeback. Es ist allerdings auf eine etwas ähnliche Grenze gestoßen, wie das eben der Fall vor der Schwangerschaft war.
Naomi Osaka also hier in der dritten Runde und dann können wir natürlich sehen, wie es jetzt in den nächsten zwei Wochen weitergehen wird und über das Comeback von Simona Halep, darüber sprechen wir nachher noch. Als nächstes sprechen wir nämlich über die Herren, die haben die letzten zwei Wochen auch ein sehr interessantes Turnier gehabt, Novak Djokovic sehr früh ausgeschieden, Alexander Zverev im Viertelfinale von Carlos Alcaraz, ja, nicht ein bisschen hergespielt worden und Carlos Alcaraz gewinnt am Ende das Turnier in einer Neuauflage des Finals von 2023 und verteidigt seinen Titel. Darüber müssen wir sprechen, das tun wir alles gleich hier bei Chip in Charge, den Tennis Talk.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Carlos Alcaraz besiegt Daniil Medvedev im Finale der BNP Paribas Open mit 7:6 und 6:1. Der erste Satz war hochklassig, der zweite Satz war einseitig, aber nicht nur dieser Sieg gegen Daniil Medvedev war beeindruckend, sondern insgesamt der Lauf von Carlos Alcaraz ab dem Viertelfinale, weil dort hat er erst Alexander Zverev besiegt, dann Jannik Sinner, der bis zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Niederlage bezogen hatte und dann im Finale Daniil Medvedev. Kann man nicht so richtig viel schwieriger haben und Alcaraz hat sich dieser Aufgaben extrem souverän entledigt, vor allen Dingen sein Halbfinalsieg gegen Jannik Sinner bleibt beeindruckend, obwohl man da das kleine Häkchen dran machen muss, wie sieht es mit Jannik Sinners Handgelenk aus, weil der Anfang des dritten Satzes draufgefallen war.
Ja, und generell hatte ich das Gefühl, bei dem war so ein bisschen der Stecker gezogen, also irgendwann Anfang des dritten Satzes war Schluss, ist vielleicht auch zu erwarten gewesen nach den letzten Wochen, ist jetzt aber auch nicht der Leistung von Alcaraz abträglich, vor allem wenn man jetzt schaut, auch nicht der ideale Beginn gehabt, eigentlich keine richtig gute Phase gehabt seit Wimbledon letzten Jahres und jetzt haut er hier so ein Turnier raus, wo er wahrscheinlich auf einmal auch der Favorit auf den French Open Titel ist, denn ich glaube, man kann hier schon so ein bisschen ablesen, wer wird in den nächsten Monaten oben dabei sein und ja, auch er natürlich für ihn super Bedingungen, er kann den Ball wirklich beschleunigen, er hat einen extrem guten Topspin drin, ich hatte das Gefühl, er war hier in den wichtigen Matches auf Angriff gepolt, was er jetzt nicht immer in den letzten Monaten gewesen ist, er war auch sehr kreativ, er hat sich auch von Rückschlägen nicht so, naja, wie soll man das in den letzten Monaten beschreiben? Er ist dann teilweise hektisch geworden, hat nicht so richtig eine Idee gehabt, was er mit diesen Rückschlägen machen kann. Und all das war hier in dem Turnier auf einmal weg und war eigentlich auch von Anfang an schon weg. Er hat eine sehr, sehr stete Leistung vom Mitte des ersten Matches angebracht und hat die dann bis zum Finale durchgezogen und war wirklich extrem beeindruckend und für mich wirklich ein Fingerzeig, wie es für ihn in den nächsten Wochen laufen könnte.
Ich mag im Moment noch nicht so weit vorausschauen, aber es ist für mich ein kleiner Fingerzeig, wie die nächsten Wochen jetzt erstmal bis zu den großen Sandplatzturnieren laufen werden. Wir wissen noch nicht, was Carlos Alcaraz nach Miami spielen wird, aber er wird sicherlich in Barcelona mit dabei sein und dann werden wir sehen, wie er dann auch auf dem Sandplatz klarkommen wird. Ich traue mich noch nicht so richtig, das alles vorherzusagen, bis zum French Open, gebe ich offen zu.
Naja, es ist historisch immer seine beste Phase gewesen, so beginnend mit Indian Wells bis zu den French Open hin.
Historisch, das hast du schön gesagt bei 20-Jährigen wie.
Hat da schon einiges an Geschichte hinterlassen, ne?
Ja.
Also in Miami würde ich erwarten, dass er am Titel mitspielt. Monte Carlo gucken, ob er antritt, war jetzt ja nicht so sein Turnier in den letzten Jahren oder ist gar nicht angetreten. Barcelona hast schon gesagt, da ist er der Favorit. Da hat ihm eigentlich nur Tsitsipas in den letzten Jahren das Wasser erreichen können. Madrid ist vielleicht sein bestes Turnier. Rom ist normalerweise das beste Turnier von Djokovic. Aber da war jetzt auch nicht so schlecht in der Vergangenheit. Und dann sind wir schon bei den French Open. Also ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn der jetzt irgendwie bis zum Finale von Paris nur ein, zwei Niederlagen hinlegen würde. Er ist wahrscheinlich weder weder der zweite Djokovic-Nadal-Federer, wie es im letzten Sommer schien, dass er gleich 20 Grand Slams gewinnt, noch ist er wirklich irgendwie zurückgefallen in die Masse an Spielern, wie es vielleicht zwischendrin in den letzten Monaten schien. Ich glaube, was wir nach diesem Turnier festhalten können, wir haben immer noch 3+1 Spieler, die sich oben abgesetzt haben. Also Alcaraz, Sinner, Medvedev. Der eine ist natürlich Djokovic, über den wir gleich noch reden können. Und dahinter sind dann eben ein paar andere Spieler. Und die drei scheinen im Moment wirklich die Besten zu sein. Und Alcaraz gehört da auf jeden Fall dazu, trotz der teilweise mauen Ergebnisse der letzten Monate.
Ja, und wir mussten uns noch vor ein paar Wochen noch keine Sorgen machen um jemanden wie Carlos Alcaraz, der gerade jetzt, wie gesagt, erst 20 geworden ist, dass er mal eine etwas schwächere Phase hatte. Er hat jetzt in dieser Woche und in diesen 10 Tagen gezeigt, dass er einer der absolut besten Spieler der Welt ist. Und wir müssen dann nochmal über dieses Halbfinale gegen Jannik Sinner sprechen, weil da war er im ersten Satz chancenlos. Sinner hat fast alles getroffen. 6-1 ging der Satz an den Südtiroler. Ab dem zweiten Satz hat Alcaraz sowas von mitgehalten. Es gab einige Ballwechsel, wo man sagen muss, das sind Ballwechsel des Jahres gewesen zwischen den beiden, wo beide selber lachen mussten über die Klasse dieses Ballwechsels. Und am Ende kann er dann mit 1-6, 6-3, 6-2 gewinnen. Wie gesagt, den dritten Satz möchte ich ein kleines bisschen ausklagen, aber der zweite Satz, wie er da dann auch unter dem Dauerdruck von Sinner, wo er immer wieder Breakbälle gegen sich hatte, dann dem gerecht geworden ist und dem standhalten konnte, das fand ich mehr als beeindruckend.
Ja, ich meine, da kann man ja auch mal festhalten, hat sich wirklich eine neue Generation herausgebildet, die auch was Einzigartiges hat. Also als damals eben Federer und dann später Djokovic und Nadal reinkamen, ist ja wirklich diese Symbiose aus Abwehr und Angriff eingezogen ins Tennis und eben wirklich eine nochmal erhöhte Athletik und einfach eine Konstanz, die bis dahin in der Form fast nicht gesehen gewesen war. Und dann kam diese Generation um Dimitrov nach, da war jetzt nicht sowas Besonderes. Dann haben wir jetzt die Generation um Zverev und Medvedev gehabt, also große Typen, eher aus der Defensive kommend, vor allem auffällig eben wegen ihrer Körpergröße. Und jetzt haben wir eine neue Generation nachkommt, die wieder extrem gut in Offensive und in der Defensive ist und die, ja, eine Fähigkeit hat, in Ballwechseln drin zu bleiben, die wir vielleicht so wirklich noch nicht in der Geschichte gesehen haben. Also was Alcaraz und Sinner da ja teilweise an Ballwechseln spielen können, erinnert so ein bisschen an Tischtennis oder so oder an Badminton. Und das sind natürlich extreme Fähigkeiten, wo man dann auch sieht, da ist dann schon ein gewisser Unterschied zu den anderen Generationen davor. Und da bildet sich was ganz Neues heraus. Und es ist spannend, ob dann noch andere auf das Niveau werden nachziehen können, ob sich Tennis da vielleicht in irgendeiner Form weiterentwickelt hat. Und da würde ich sagen, alle, die ein großes Turnier haben, veranstalten, werden sich wünschen, dass die beiden bei dem Turnier aufeinandertreffen.
Es ist vielleicht das Matchup für die nächsten 10 Jahre, könnte ich mir auch vorstellen, dass das Sinner gegen Alcaraz sein wird. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, wer als 15-16-Jähriger dort reinkommen wird. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber Sinner gegen Alcaraz, es wird wahrscheinlich nicht ein einziges Mal langweilig werden, weil die beiden haben eine Fähigkeit, den Ball zu beschleunigen und das mit größter Sicherheit zu beschleunigen, die anderen vielleicht dann auch so ein kleines bisschen abgeht. Und letzten Endes muss man dann auch wieder sagen, Tennis ist ein Matchup-Sport. Es wird nicht so aussehen bei anderen Spielern, aber das Matchup, das ist anscheinend perfekt erstmal aufeinander abgestimmt.
Naja, und dann schau dir an, beide haben kaum Schwächen im Spiel. Und dann guckst du dir die Generation Medvedev-Zverev an und das sind relativ offensichtliche Schwächen. Das sind absolute Weltklasse-Spieler, aber die haben ein, zwei recht offensichtliche Schwächen. Und wenn man in der Lage ist, die zu bespielen, dann kann man das Match gegen die gewinnen. Und das ist bei Sinner und Alcaraz nicht unbedingt der Fall. Also Alcaraz fast zu viele Möglichkeiten, Sinner kann mittlerweile fast alles auf sehr hohem Niveau. Und das ist dann halt vielleicht der evolutionäre Schritt nochmal nach vorne im Tennis. Wir werden sehen, das wird sich ja erst über lange Zeit dann beweisen, aber es ist schon extrem beeindruckend.
Carlos Alcaraz hat also dieses Turnier gewonnen im Finale gegen Medvedev. Der hat so ein bisschen mal wieder den Stänkerer rausgeholt holt im Finale. Das müssen wir dann immer wieder dazu sagen, dass Medvedev auch so ein kleines bisschen unter Stimmungsschwankungen leidet bei so einem Turnier, beziehungsweise in solchen Matches, hat sich im zweiten Satz dann darüber mokiert, dass er einen Ballabdruck nicht sehen durfte, der mitten in einem Ballwechsel war und dann ja war insgesamt unzufrieden, hat aber hier das Finale erreicht und das gegen stärkste Konkurrenz, hat im Halbfinale gegen Tommy Paul gewonnen in 3 Sätzen, wo er im ersten Satz wirklich chancenlos war. Im Viertelfinale gewann er gegen Holger Rune 7-5, 6-4, auch da gab es ein kleines bisschen Ärger zwischen den beiden. Gegen Gregor Dimitrov hat er gewonnen, gegen Sebastian Korda in 3 knappen Sätzen und gegen Roberto Caballes Baena in 2 klaren Sätzen. Medvedev, der immer wieder dann auch geäußert hat, dass er dass dies kein Hartplatz sei in Indian Wells. Das hat man dieses Jahr nicht gehört, weil auch er, glaube ich, gesagt hat, ein kleines bisschen schneller als in den letzten Jahren.
Ja, und ich meine, die beeindruckenden Siege waren für mich die gegen Dimitrov und Korda. Das sind Spieler, gegen die er in den letzten Jahren Probleme hatte. Und da hat er sich jetzt ein bisschen im Fall von Korda durchgequält, gegen Dimitrov richtig gut gespielt. Und wie gesagt, er gehört da oben dazu. Also muss man sagen, er hat jetzt nicht so den Raketenstart hingelegt oder, na, eigentlich hat er das Finale bei den Australian Open erreicht, besser als im letzten Jahr, danach aber nicht zur selben Dominanz angesetzt wie im letzten Jahr. Es war allerdings schon beeindruckend, da kommt er hier wieder hin und erreicht eben das Finale und hätte wahrscheinlich selbst gegen den Djokovic auf dem Court eine ganz gute Chance gehabt, wäre es zu dem Duell gekommen. Also er ist obendran. Jetzt wird es natürlich spannend. Kann er das wiederholen, was wir im letzten Jahr von ihm gesehen haben? Also in Miami den Titel holen, dann in Rom den Titel holen. Das weiß ich nicht, ob ihm das nochmal gelingt. Aber er ist auch nicht abgefallen, wie wir es in der Vergangenheit schon gesehen haben, wo er eine richtig gute Saison hatte und dann so ein Durchhänger. Das ist nicht der Fall. Er hat jetzt schon bei den beiden größten Turnieren, die wir bisher in diesem Jahr gespielt haben, das Finale erreicht und dann eben gegen diese Ausnahmegeneration dann jeweils das Finale verloren.
Aber er kann ja mit dieser Ausnahmegeneration immer mithalten und immer mitspielen. Und das hat er auch dieses Mal unter Beweis gestellt im ersten Satz. Es war ein ganz enger erster Satz und den hat er mit 7-6 verloren. Dann ist er im zweiten ein kleines bisschen eingeknickt. Aber prinzipiell, du hast es ja eben dann auch gesagt, er gehört im Moment zu den 3 stärksten Spielern wohl der Welt neben, also wenn man Novak Djokovic ein kleines bisschen ausklammert, zu dem kommen wir gleich noch. Aber er gehört zu diesen, jetzt sage ich, 4 besten Spielern der Welt momentan, oder er hat sich ein kleines bisschen dann auch abgesetzt von den anderen Spielern. Wir haben es dann im letzten Jahr gesehen, dass er gegen die anderen Spieler eigentlich dann immer ein positives Matchup hatte und dann am Ende dann auch siegreich war. Aber mir hat vor allen Dingen sein Sieg gegen Tommy Paul imponiert, weil dort war er im ersten Satz wirklich komplett verloren und dass er sich da dann reingespielt hat und dass er dort dann sich zurückgekämpft hat, das fand ich schon beeindruckend.
Ja, also auf ihre Weise wirklich 4 beeindruckende Siege. Ich hatte gerade schon Korda genannt, ich hatte Dimitrov genannt, du hast jetzt Paul genannt. Eigentlich auch gegen Rune. Rune hat hier ein richtig gutes Turnier hingelegt. Dem lagen die Bedingungen, glaube ich, auch einfach. Und dass Medvedev das für sich entschieden hat, war jetzt für mich auch nicht vorher ausgemacht. Und du hast schon gesagt, eben da auch mit Rune angelegt. Also war so ein bisschen fast wie damals die Wawrinka-Rune-Geschichte, wo Medvedev meinte, ihm lehrerhaft erklären zu müssen, wie er Sachen zu tun hat. Also war ein bisschen unangenehm. Ist allerdings jetzt auch nicht das erste Mal bei beiden passiert. Und dann der Sieg eben gegen Paul. Das war ja von Paul spektakuläres Tennis für die ersten 40 Minuten oder so. Und dass Medvedev da sich dann irgendwie so reingequetscht hat in das Match, würde ich dir zustimmen, war auch sehr beeindruckend.
Eine Nebenbemerkung sei mir erlaubt. Daniil Medvedev wird von vielen als sehr, sehr lustig immer abgetan, wenn er sich aufregt und wenn er dann sich darüber äußert, dass der Boden, dass das kein Hartplatz sei, man solle ihm zuhören, er sei jetzt schließlich Hartplatzspezialist. Dann das jetzt mit Rune, dann dass er sich dann mit Mohamed Layani im Finale dann auch anlegt, dadurch, dass er einen Ballabdruck nicht sehen darf, der mitten im Ballwechsel gewesen ist. Er wird gerade von vielen Beobachtern und Beobachterinnen so ein bisschen dafür abgefeiert, dass er so anders ist. Ich finde es eigentlich fast immer unangenehm.
Ja, aber es ist natürlich, glaube ich, jetzt auch nicht so die Art von Humor, die jetzt so dein Ding ist, oder?
Nee.
Also er ist ja ein bisschen trollig, er ist ein bisschen fremdschämig. Ich finde das jetzt auch eher lustig, aber das ist ja jetzt, du bist ja jetzt niemand, der auf Fremdscham steht, wenn ich das jetzt so über die Jahrzehnte mitbekommen habe, ne? Und so prolliger Fremdscham, also so Klassenclown-mäßig. Ich finde das jetzt auch eher lustig, aber ich habe auch kein Problem hinzugucken, wenn Fremdscham entsteht.
Ja gut, dann Dann haben wir das dann auch zur Seite gelegt. Tommy Paul, sein Halbfinalgegner, hat hier mal wieder unter Beweis gestellt, erstens, dass er auf amerikanischen Hartplätzen extrem gut spielen kann, dass er anscheinend in den USA immer zu besten Leistungen in der Lage ist, aber dass er ein eher unauffälliges Spiel hat, was den meisten, also was, wo viele Probleme hätten jetzt wahrscheinlich zu sagen, was sind die großen Stärken von Tommy Paul, aber er das extrem gut einsetzen kann. Dieser Sieg gegen Hugo Humbert im Achtelfinale zum Beispiel war beeindruckend, in der dritten Runde, dann gegen Luca Nadi, dann gegen Casper Ruud in drei Sätzen, wo er am Ende wirklich der stärkere Spieler war und steht dann im Halbfinale gegen Daniil Medvedev. Tommy Paul ist der unauffälligste Top-20-Spieler, den wir im Moment haben.
Ja, könnte sein. Ne? Also so ein bisschen die Light- und Mini-Version von Ruud, der also immer noch 2 in der Weltrangliste geschafft hat und jetzt auch nicht das spektakulärste Spiel hat. Und das war ja vielleicht dann auch für ihn der Sieg hier der Woche. Also dass er am Ende die Rückhand von Ruud dann doch ziemlich zerlegt hat. Und müssen sagen, Ruud echt guten Start ins Jahr gehabt, irgendwie 10 oder so im Race. Schlägt sehr gut auf, Vorhand ist schon echt in Form im Moment. Und hätte ich auch gedacht, dass er das gegen Paul gewinnt. Und dann kommt Paul eben wirklich daher und würde sagen, entscheidet über seine Rückhand. Und die, würde ich sagen, ist schon der beste Schlag von ihm. Aber ja, er hat jetzt auch nicht die Ausstrahlung von Alcaraz oder so. Ne? Er ist jetzt... Nee, er könnte auch Australier sein, so von seiner Art her. So der harte Arbeiter, der stets zum Dienst erscheint und so sein Ding durchzieht.
Ja, aber das ist ja nichts Schlimmes, oder?
Also, nö. Also, ne, nur Alcaraz kannst du auch nicht in Top 20, ja.
Nee, das stimmt tatsächlich. Und Tommy Paul ist einer derer, er ist extrem athletisch, er ist unglaublich schnell, er hat eine fantastische Vorhand und prinzipiell ist da ein ziemlich gutes Package beisammen, um dann auch in den nächsten Monaten gut zu spielen. Ich weiß nicht, wie er auf dem Sand dann jetzt wieder spielen wird, aber für die Hartplätze auf jeden Fall, für die Zeit zwischen Januar und März und für die Zeit zwischen Juli, Spätjuli und bis Oktober, da müssen wir ihn immer auf dem Zettel haben.
Ich guck mal gerade, hat der nicht die French Open Junioren gewonnen?
Ja.
Als Letzt war mir nicht schnell genug, aber ich meine, er hat es damals, ne? Mhm. War jetzt nicht der stärkste Jahrgang, wenn ich mich erinnere, wo er das damals für sich entschieden hat, aber in der Theorie ist es möglich. Ist natürlich allerdings auch so, Jugendliche, die so athletisch sind, das sehen wir, Juniorenspieler, Spielerinnen, die so athletisch sind, die reißen häufig bei den French Open und in Wimbledon mehr, als sie es dann später in der Erwachsenenkarriere tun. Also weiß nicht, ob ihm das je gelingen würde, aber ich halte es jetzt auch nicht für unmöglich, dass der mal eine gute, bis sehr gute Sandplatzsaison spielt.
Weißt du, gegen wen er damals das French Open Final gewonnen hat bei den Junioren?
Taylor Fritz oder sowas? Ja,
Taylor Fritz, genau. Und Taylor Fritz hatte dann bei den US Open die Revanche gewonnen. Hm. Die beiden haben den Jahrgang 2015 relativ beherrscht. Tommy Paul damals die French Open gewonnen, eben bei den Junioren. Tommy Paul stand hier im Halbfinale. Im Halbfinale stand auch Jannik Sinner. Und über den müssen wir jetzt gerade nochmal sprechen. Du hast ihm eben gesagt, ihm sei ein bisschen die Luft ausgegangen. Ich hatte das Gefühl, dass nach seinem Sturz und diesem Fall aufs Handgelenk seine Vorhand nicht mehr so scharf war wie in den ersten zwei Sätzen und vor allen Dingen in den Vorrunden. Er hat gegen Jan-Lennard Struff gewonnen mit 6:3 und 6:4. Und Tennis Insights, das ist ja so eine Unternehmung und ein Unternehmen, das jetzt mit der ATP zusammenarbeitet und die ganzen Statistiken aufarbeitet und die für viele Statistiken jetzt einen Wert dahinter legt. Und der Vorhandwert ist einer, den man von 1 bis 9,9 hochfahren kann. Also es wird jeder Schlag mit der Vorhand bewertet, wie tief er war, mit wie viel Spin er war, an welche Ecke dieses Platzes er gekommen ist. Und der wird dann bewertet von einem System, von einem Algorithmus. Und dort wird dann ein Durchschnittswert berechnet. Und dieser Wert war gegen Struff im ersten Satz bei 9,9. Absoluter Höchstwert. Besser kann man die Vorhand nicht spielen. Und das war auch das normale Auge hat das gesehen, dass Struff gegen die Vorhand von Jannik Sinner keine Chance hatte. Und Sinner hat hier, finde ich, bis zum Halbfinale, Ende zweiter Satz, eine Vorhand Darbietung gegeben, die man so selten gesehen hat. Die Vorhand ist unfassbar von Jannik Sinner. Und ich hoffe, ich hoffe, dass da nichts passiert ist beim Handgelenk. Er hat zu Carlos Alcaraz gesagt, nee, ist nichts. Ich habe seitdem auch nichts mehr gehört. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass nichts ist. Aber diese Vorhand ist ein Schlag, der ein eigenes Level im Moment hat.
Ja, vielleicht war auch einfach Schreck drin, ne? Also ist ja
das kann auch sein, ja.
Möglich. Also man hat es ja in dem Moment schon gesehen, oh, was ist hier los? dass er da dann auch einfach konzentrationsmäßig ein bisschen raus gewesen ist. Ich habe jetzt auch nichts gesehen, nichts gelesen. Also ich würde annehmen, dass das schon passt. Und wir werden es dann ja auch in Miami sehen. Jetzt einfach von seinen Grundschlägen her, das Ding ist ja, die Rückhand ist ja auch nicht so schlecht. Also ja. Die war unter Umständen bei Jahre sogar ein bisschen der bessere Schlag. Und die Rückhand ist wahrscheinlich auch Top 5 Level auf der Tour. Und die Vorhand ist nach oben geschossen und jetzt eben so gut geworden. Und der Aufschlag ist auch nochmal ein Stück nach oben gegangen. Also er ist im Moment schon extrem guter und kompletter Spieler. Und man kann gespannt sein, ob er das Niveau auch dann später auf dem Sand wird halten können. Da hat er ja gute, aber noch keine herausragenden Resultate in der Vergangenheit gehabt. Da bin ich echt gespannt, wie ihm das da gelingen wird. Was ich hier schon spannend fand, zum Beispiel gegen Alcaraz, wie gut er mit dem Spin umgehen konnte. Da hat er sich ja teilweise richtig, richtig reingelehnt. Und das ist natürlich ein positives Zeichen für den Sand, wenn ihm das dann gelingt, dass er zum Beispiel gar nicht so weit nach hinten gedrängt wird. Weil dann kann er sein Spiel, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, auch in der Form, glaube ich, auf dem Sand durchziehen. Und das wäre natürlich spektakulär.
Das wäre wirklich spektakulär. Aber wie er zum Beispiel Ben Shelton im ersten Satz die Zähne gezogen hat, und dann im zweiten Satz einfach durchgezogen hat. Das war mehr als beeindruckend gegen Jerzy Lehecka, der vorher ein wirklich gutes Turnier gespielt hatte. 6-3, 6-3, überhaupt keine Chance gelassen. Jan-Lennard Struff habe ich erwähnt, in der zweiten Runde gegen Thanasi Kokkinakis, 6-3, 6-0. Da hat er bis zum 13-3 hat Kokkinakis gut mitgehalten und dann hat Sinner einfach mal durchgeschaltet in den dritten Gang. Und das war mehr als beeindruckend. Und diese Leistungen von Jannik Sinner, die müssen wir einfach mal als nicht unbedingt selbstverständlich darstellen, weil was er bis zum dritten Satz gegen Carlos Alcaraz geleistet hat, das war enorm beeindruckend. Und am Ende steht diese Dreisatz-Niederlage gegen Carlos Alcaraz, der dann am Ende das Turnier gewonnen hat. Über Alexander Zverev müssen wir auch sprechen. Der hat hier das Viertelfinale erreicht. Dort chancenlos war er gegen Carlos Alcaraz. Und da können wir, bevor wir über Alexander Zverevs Leistung sprechen, nochmal über die Bee-Invasion sprechen während dieses Matches. Und ich habe am Anfang gedacht, soll ich Carlos Alcaraz nicht anstellen, wenn da zwei Bienen rumschwirren? Am Ende waren es Tausende, die dann vom Beekeeper Lance Davis, Killer Bee Removal, heißt glaube ich, der Instagram-Account von ihm, von Lance Davis, dann mit Staubsauger und ohne Maske und ohne Schutzkleidung weggemacht worden ist. Hast du sowas schon gesehen? Wo haben wir es denn mal gesehen? Acapulco, glaube ich, oder? Nee, Guadalajara haben wir es gesehen. Mhm. Ja, vor 2 Jahren.
Also ob ich sowas im echten Leben oder so?
Nee, ob so eine Unterbrechung, weil Tennis Channel hat dann ja gepostet hier,
Nein, habe ich noch nicht gesehen. Und ich meine, wir hatten noch die Schlange Anfang des Jahres beim Dominic Thiem Match. Ne?
Ja, genau.
Wo war es? Brisbane, glaube ich, ja. Da in Brisbane. Da war ich auch schon mal beim Turnier. Da sind übrigens überall neben dem Turnier auch so große dicke Zeichen. Hier ist Schlangengebiet. Also ja, super. Die sind auch überall unterwegs. Vielleicht hängt hier auch irgendwo schon Potenzial. Also ich meine, der war vom Turnier angeheuert. Also vielleicht hängt da ja auch irgendwo schon ein mögliche Bee-Invasion oder so Schilder rum. Ich weiß es nicht. Ich bin allergisch gegen Bienen. Von daher, ich habe auch schon mal ein Krankenhaus von innen wegen einem Bienenstich gesehen. Ich bin da dann eher wie Carlos Alcaraz. Kann das sehr gut verstehen. Und ich glaube, der wurde ja auch irgendwo gestochen, ne? An der Stirn oder so?
An der Stirn wurde er gestochen, ja.
Ja, und der wirkte ja selbst noch etwas unruhig, als er zurückkam. Aber ja. Kann ich auch verstehen.
1,75 Stunden hat diese Pause gedauert. Am Ende hat Carlos Alcaraz mit 6-3 und 6-1 gewonnen und damit Revanche genommen für die Niederlage bei den Australian Open. Alexander Zverev hat hier wohl ein durchaus okayes Turnier gespielt. Gegen Chris O'Connell 6-4, 6-4, dann gegen Talon Griekspoor 7-6, 6-3, wo er lange mit einem Break im ersten Satz zurücklag und dann mehrere Satzbälle abwehren konnte und dann 7-6, 6-3 gewinnen konnte. Und vor allen Dingen seine Leistungssteigerung im Match gegen Alex de Minaur wird ihm gut getan haben, als er 5-7, 6-2, 6-3 gewonnen. Gegen Carlos Alcaraz mit 3-6, 1-6 chancenlos, aber er hat noch nicht das erfüllt, was du beim letzten Podcast gesagt hast und wo du seine Saison bis Oktober schon vorhergesagt hattest. Indian Wells wird nicht so klappen. Ich glaube, das war für ihn ein positives Turnier.
Ja, insgesamt schon. Also, wir haben gesehen, wo Alcaraz in Melbourne sich irgendwie schwer getan hatte, die Vorhand von Zverev mit, sag ich mal, variablem Spiel anzugehen, auch mal das Tempo rauszunehmen, wie es Medvedev gemacht hat. Alcaraz hat ihm ja stets Tempo auf die Vorhand gegeben. Das hat er hier nicht gemacht. Also entweder ist er selber drauf gekommen oder es hat ihm jemand verraten, dass er hier ein bisschen anders mit der Vorhand von Zverev umgeht. Und das hat dann geklappt. Und ich würde sagen, man hat auch in den Matches vorher schon gesehen, Die Vorhand ist halt attackierbar. Man hat dann allerdings auch gesehen, gegen Demenon, der noch in Australien gegen Zverev gewonnen hatte, das waren jetzt eher dann auch Bedingungen, die Zverev gelegen haben als Demenon. Ich glaube, der hätte einen schnelleren Court gebraucht, um hier zum Beispiel gegen Zverev zu gewinnen, weil der Aufschlag ist natürlich auf so einem Court, da ist egal, wie langsam oder schnell der ist, ein so guter Aufschlag ist dann natürlich trotzdem super effektiv und da brauchst du dann halt schon guten Gegner, um ihn zu schlagen und auf den ist er hier dann halt getroffen und ist ja ein kurioses Matchup zwischen den beiden. Irgendwie treffen sie entweder auf Turnieren aufeinander, die Zverev besonders gut liegen oder Alcaraz besonders gut liegen. Ich meine, hat er in Madrid auch schon zweimal eine Abreibung von ihm bekommen. Und ja. Ich würde fast behaupten, Indian Wells und Madrid sind die beiden besten Turniere für Alcaraz. Also und dann die World Tour Finals auf der anderen Seite so schnell natürlich der perfekte Belag für Zverev. Also bin gespannt, wie sich das zwischen den beiden entwickelt, das Head-to-Head.
Und auch Australien war eher schnell.
Ja.
Gegen Part dann die French Open, die allerdings auch Zverev sehr, sehr gut liegen, wo er auch gegen Alcaraz gewonnen hat. Alcaraz hat selber gesagt, dass Zverev ein interessantes Matchup für ihn sei und wo er noch nicht so richtig rausgefunden hat, wie er das richtig zu spielen hat. Aber es gibt gerne mal eine klare Klatsche für Zverev oder es gibt ein enges Match, was er dann gewinnen kann. Die letzten beiden Matches auf Grand Slam-Ebene hat Zverev gewonnen gegen Alcaraz und hier hat er klar verloren. Alexander Zverev trotzdem mit einem wirklich okayen Turnier. Jetzt müssen wir allerdings noch über den großen Elefanten im Raum sprechen, über Novak Djokovic. Der hat hier in der ersten Runde gegen Alex Vukic mit 6-2, 5-7, 6-3 gewonnen. Ich habe das Match kommentiert und habe da schon gedacht, das darf eigentlich nicht passieren, dass er gegen Alex Vukic einen Satz abgibt. Das ist ein solider Top-100-Spieler, Alex Vukic. Seine Rückhand ist aber trotzdem sehr, sehr schwach. Seine Vorhand ist gut, sein Aufschlag ist okay, aber keiner, der Novak Djokovic einen Satz abnimmt. Da habe ich gedacht, war gut, vielleicht noch so ein kleines bisschen Rost drin nach der längeren Pause nach den Australian Open. Dann aber diese Niederlage gegen Luka Nadi, der selber dann auch noch Schwächen hat auf der Rückhand, der hier am Ende in drei Sätzen gewinnt, die lässt einen dann doch ratlos zurück. Novak Djokovic hat dann auf Miami jetzt verzichtet und hat gesagt, er will sich lieber auf den Sand vorbereiten. Ja, er will jetzt nur noch die ganz großen Highlights mitnehmen, aber das war jetzt schon ein Turnier, was mich so ein kleines bisschen rätseln zurücklässt und ich möchte nicht am Thron rütteln oder so, aber sind vielleicht 2% der ganz großen Flamme schon erloschen? Auch wenn man das nicht in Prozentzahlen sagen kann, aber.
Würdest du trotzdem dagegen wetten, dass er einen der nächsten vier großen Titel gewinnt?
Nee, auf keinen Fall.
Also, er ist immer noch Wimbledon-Favorit. Wahrscheinlich Nummer 2 bei den French Open. US Open halte ich für den unsichersten Kandidaten. Da ist er auch nicht so erfolgreich gewesen. Da glaube ich, sehe ich jetzt andere vorne. War keine gute Leistung, keine Frage. Ich glaube, der Belag war ihm zu langsam. Also er glaube ich, braucht mittlerweile auch schnellere Bedingungen, um selber so ein bisschen das Tempo machen zu können, aber auch das Tempo des Gegners nutzen zu können, um das dann noch schneller zu machen. Sein Aufschlag ist, glaube ich, ein bisschen effektiver auf schnellen Belegen, wo er, also er kommt ja eben jetzt nicht über die reine Geschwindigkeit, sondern darüber, wie er den Ball platziert und das ist auf schnelleren Belegen dann schon einfacher. Und er hat natürlich mittlerweile das Ding, wie wir es von Federer zum Beispiel auch zum Ende der Karriere gesehen haben, er bringt nicht mehr konstant die Leistung. Und dann ist jetzt die Frage, kann er sich da durchquälen? Es ist ihm so häufig in seiner Karriere gelungen, Matches, wo er nicht die Form hatte, sich durchzuquälen, ist die Frage, kann er das mit dem Alter noch oder läuft das dann wie hier oder bei den Australian Open im Halbfinale, wo es ja auch nichts war? Und eben auf der anderen Seite, ich sehe ihn zumindest in Wimbledon noch als klaren Favoriten und bin gespannt, ob wirklich irgendjemand ihn da wird schlagen können. Aber ein Rätsel, auf der anderen Seite, wir haben schon so viele Rätsel gehabt in den letzten Jahren mit ihm und ich meine, er hat auch schon Niederlagen gehabt gegen Spieler, die wirklich ihm bei weitem nicht das Wasser reichen können. Wir denken an die teils katastrophalen Starts, die er in die Sandplatzsaisons in den letzten Jahren gehabt hat und dann beim French Open war er halt doch wieder dabei, wenn es um den Titel ging. Also ich würde noch nicht so viel reinlesen, außer dass ich nicht weiß, ob der nochmal in den Wells auftaucht und sich nicht einfach die langsamen Bedingungen schenken in den nächsten Jahren.
Das könnte ich mir dann auch vorstellen. Novak Djokovic hier in der dritten Runde raus gegen Luka Nadi, der dann gegen Tommy Paul verloren hat. Luka Nadi, einer der im Moment etwas unerschöpflich wirkenden Quelle an neuen italienischen Tennisspielern. Und ob der es allerdings unter die Top 10 schafft, weiß ich jetzt nicht, aber er ist auf jeden Fall einer, den wir in den nächsten Jahren dann auch noch
sehen. Hat er nie mal Bundesliga gespielt?
Ich habe ihn noch nicht gesehen in der Bundesliga. Nee,
okay.
Nee, ich glaube nicht. Nee.
Oh, man gibt halt auch 20 Italiener aus den Top 200, die Bundesliga
genau,
spielen. Ne?
Genau. Ja, zusätzlich zu den 20 Spaniern, die auch noch Bundesliga spielen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die News der Woche sprechen. Und da gibt es nämlich auch noch einige wirkliche, naja, Bombshells, ne? Mit Saudi-Arabien und Craig Tiley, der einen neuen Plan zusammen mit den Grand Slams aufgeworfen hat, die vielleicht die WTA und ATP-Tour zusammenlegen. Und Simona Halep, die in Miami zurückkommen wird. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Zwei große Themen abseits der BNP Paribas Open haben in der letzten zwei Wochen die Schlagzeilen beherrscht. Und das waren Simona Halep und Saudi-Arabien, beziehungsweise der Umbau der ATP und WTA-Tour und vielleicht die Zusammenlegung der ATP und WTA-Tour. Es gab wohl ein Treffen in Indian Wells und Andrea Gaudenzi, der Chef der ATP, hat wohl die Turnierdirektoren der Masters-Turniere, nachdem mit den Grand-Slam-Turnieren zusammen verhandelt worden war, noch mit im Raum gelassen und ihnen gesagt, es gibt ein 2 Milliarden Dollar Angebot aus Saudi-Arabien, die beiden Touren zusammenzulegen, um dann am Ende Equal Pay für beide gleichzuhalten und dann ein 10. Masters-Turnier zu haben unter dem Dach von Saudi-Arabien. Es gäbe ein Angebot, was man innerhalb der nächsten 90 Tage entweder absagen oder zusagen müsse. Und es gäbe nur dieses eine Angebot. Der Guardian sagt jetzt, ja, die Quellen, die sie hier haben, sagen, das wäre gar kein so Take-it-or-leave-it-Angebot, sondern es wäre ein Angebot von Saudi-Arabien an die ATP und WTA. Gleichzeitig hat Craig Tiley, dem das überhaupt nicht zu Pass kommt, dass Saudi-Arabien ein 10. Masters-Turnier bekommen soll, direkt in der Woche oder in den zwei Wochen vor den Australian Open, einen Plan vorgelegt, wonach es eine Premium-Tour geben soll, wo nur die 4 Grand Slams und die 10 Masters-Turniere plus dann die ATP und WTA Finals für die Top 100 Spieler da sein sollen und die 250er und 500er Tour so ein bisschen als die Contender Tour herhalten soll, sodass der Plan und der Turnierplan für die Top-Spielerinnen und Top-Spieler ausgedünnt wird. Habe ich das erstmal so richtig zusammengefasst oder hast du noch was zu ergänzen?
Ja, ich meine, das mit dieser Premium-Tour, das wussten wir jetzt ja seit ein paar Monaten. Das kam im Dezember auf, auch dass das von Craig Tiley kommt und dass das eine Antwort darauf ist, dass die Saudi-Arabier gerne ein Masters-Turnier in den ersten Wochen des Jahres haben würden. Und da würde dann ja dieser Australian Summer of Tennis für weichen müssen oder zumindest Teile davon weichen müssen. Und dass er da irgendwas zusammensetzt, irgendwie schon seit Monaten und eben mit dieser Premium-Tour aufkam, das hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon angesprochen. Da standen dann mehrere Milliarden im Raum, die es wahrscheinlich brauchen würde, um das alles zu vereinen. Wir hatten auch uns denken können, dass die Saudis mit irgendeinem Angebot um die Ecke kommen. Und wir hatten in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass sie sich die Ranking-Namenrechte gekauft haben. Mhm. Und der Teil, der jetzt eben noch nicht so klar ist, was würde denn diese Zusammenlegung bedeuten? Was ich hier spannend finde, die Zusammenlegung ist das Konzept, was von, wie heißt unser ATP-Chef?
Andrea Gaudenzi.
Was Gaudenzi eben jetzt ja schon seit 2-3 Jahren durch den Raum trägt. Und das ist einfach wir legen quasi, den Teil, den man unter Operations zusammenfassen würde, also Vermarktung, Administration, TV-Sachen, das legen wir jetzt alles zusammen und holen uns dafür mehr Geld. Nur er hatte noch nie erzählt, wie er das eigentlich genau machen will. Also er hat es mal recht blumig beschrieben, dass es gut für alle ist und da würden wahrscheinlich die meisten zustimmen. Nur kommt er jetzt eben interessant interessanterweise mit dem Angebot der Saudis um die Ecke. Und es passt natürlich irgendwie perfekt, weil jetzt war er wirklich unter Druck geraten, dadurch, dass die Grand Slams ja eine enorme Macht bekommen würden, wenn sie diese Premium-Tour aufziehen würden. Also er brauchte wahrscheinlich schon irgendeine Art von Gegenangebot, damit ATP und WTA überhaupt irgendwie im Geschäft drin bleiben. Denn du hast gesagt, sie würden wahrscheinlich eine Zubringertour werden. Und ich glaube, die Sache ist so noch nicht geklärt, sondern das war jetzt einfach eine Eskalation und es scheint auf diese beiden Modelle hinauszulaufen. Entweder die Grand Slams kriegen die Kohle beisammen und die werden sie sich locker bei irgendwelchen Investmentbanken wahrscheinlich leihen können, oder die Saudis steigen ein und scheinen ja nicht mal eine große Gegenleistung zu bekommen, außer dass sie das 10. Masters-Turnier bekommen und natürlich indirekt eine große Macht bekommen. Und ich würde es jetzt erstmal als einen Schachzug sehen, noch nicht viel mehr, aber es wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen auf irgendwas hinauslaufen, dass sich die Tennistour grundlegend ändern wird.
In Madrid soll es eine neue, soll es ein neues Treffen zwischen den Masters-Turnieren und den Grand Slams geben und dann auch der ATP und WTA. Dass die WTA auf solche Angebote im Moment eher positiv reagiert, sollte nicht wundern, weil erstens ist Equal Pay wohl bei beiden Modellen angestrebt, also dass die Spielerinnen und Spieler beide das Gleiche verdienen sollen, plus Einnahmen für die WTA-Tour, die sie dringend gebrauchen kann nach den letzten Jahren, in denen die WTA herzlich geblutet hat, nachdem sie ja in China 2 Jahre nicht dabei waren, wo sie 30% ihrer Einnahmen mehr hatten.
Und noch ein Faktor, die haben natürlich einen Investor drin hocken und der will einen Return of Investment haben. Die haben ja letztes Jahr einen Teil 30%, meine ich, verkauft.
Genau.
Und die wollen jetzt natürlich die Kohle haben. Für die wäre das ideal. Da steigen die Saudis ein und dann gehen die raus und haben wahrscheinlich ihre Kohle in 3 Jahren verdoppelt oder so. Also ja, das darf man da auch nicht vergessen.
Das darf man auch nicht vergessen. Also, dass die WTA im Moment diesen Vorschlägen sehr zugeneigt ist, ist klar. Und Andrea Gaudenzi würde allerdings so eine Premium-Tour wahrscheinlich solchen Turnieren wie in Barcelona, wie in Wien oder in Basel den Turnierdirektoren nicht verkaufen können. Wer organisiert ein Turnier auf ATP 500-Ebene mit Spielern, wo er sagt, ja, von den Top 100 wissen wir eigentlich gar nicht, wer da kommen könnte. Das wären halt nur so Zusatzgeschäfte für die, die ihre Premium-Tour haben. Ich glaube, dass der Unterbau dann ziemlich wegbrechen würde, wenn das Angebot von Craig Tiley, von den Grand Slams in irgendeiner Weise Realität werden würde. Ich sehe da keine Substanz drin.
Naja, die Frage, also wenn es so kommt, dann werden wahrscheinlich irgendwelche Ausnahmeregelungen da rein verhandelt, so unter dem Motto, naja, Top-10-Spieler dürfen 2 500er im Jahr spielen, die Punkte zählen dann zwar nicht unbedingt für diese Premium-Tour, aber die kriegen das doppelte Preisgeld. Irgendwie sowas kann ich mir vorstellen, dass das verhandelt werden wird. Und dann wäre es ein ja gar nicht so anderes Geschäft als bisher, denn 500er legen sehr viel Geld und 250er auch sehr viel Geld auf den Tisch, um sich Top-10-Spieler oder Spielerinnen einzukaufen. Und dann würde es wahrscheinlich erstmal die Position der Spieler stärken. Und das ist ja auch der unausgesprochene Faktor in dem Ganzen hier, dass eben die Spieler bisher nicht an den Einnahmen beteiligt sind. Und da wird halt dann immer verglichen mit den amerikanischen Ligen, dass sie nicht in derselben Form dran beteiligt sind. Und die sind natürlich ein ganz schöner Machtfaktor, auf welche Seite die am Ende in Form der PTPA, also von Djokovic, dieser Organisation, kippen, könnte dann, glaube ich, so den großen Unterschied ausmachen. Und es ist kein Modell wahrscheinlich für die 250 oder 500er. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch in anderen Entertainment-Industrien, und das ist das Tennis am Ende ja schon, dass wir immer mehr, also ich meine, man muss allein zum Beispiel auf die Festival-Industrie oder so in der Musik gucken, es läuft immer mehr hinaus auf so Premium-Geschichten und dass sich dort die Sachen sammeln und dass die richtig, richtig teuer werden. Ich meine, wer in den letzten 3 Jahren mal auf ein Konzert gegangen ist, dem wird aufgefallen sein, wie teuer das mittlerweile ist. Und ich glaube, dass die Entwicklung im Kapitalismus immer mehr dahin läuft. Ist nichts, was ich begrüße. Ich vermute allerdings, dass es dahin kippen wird und dass wir in Form der Top-Spieler und Spielerinnen da wenig Widerstand haben werden und dass am Ende wahrscheinlich ein Haufen Turniere zur Seite kippen werden bei der ganzen Sache.
Was ich allerdings im Moment denke, ist, dass wir nicht so ein Problem haben werden wie im Golf, wo sich dann eine Hälfte der Spieler für eine Tour entscheidet und die Hälfte für die andere. Das kann ich mir beim besten Willen momentan nicht vorstellen. Du?
Nee. Ich meine, die Leute um Djokovic, da hätte ich mir vorstellen können, dass sie sich in irgendeiner Form rauskaufen lassen. Nur, Nee, wahrscheinlich nicht. Also,
in der PTPA sind ja inzwischen fast 80% der Spielerinnen und Spieler organisiert. Ja,
also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wollen die Saudis das ja in diesem Fall auch nicht. Die wollen sich einfach hier einkaufen und nur die Frage ist, was sie eigentlich wollen. Also wollen sie jetzt jeweils die Jahresendturniere haben und ein Masters-Turnier? Wollen sie, dass die Spieler und Spielerinnen da regelmäßig auflaufen? Soll das irgendeine Werbeplattform werden? Das ist ja nicht geklärt. Und das ist ja anscheinend auch nicht von Gaudenzi erklärt worden, was da passieren soll. Aber wir werden wahrscheinlich irgendeine Form von Investment jetzt ins Tennis sehen. Also so wie es bisher war, wird es höchstwahrscheinlich nicht weitergehen. Und jetzt ganz ehrlich, die WTA braucht das Investment. Also wenn man sich allein die schrottige Seite, sagen wir es mal, wie es ist, anguckt oder den schrottigen YouTube-Kanal von denen, ist ja eine Katastrophe. Und es ist ein Sport, aus dem wahrscheinlich extrem viel Geld gemacht werden könnte. Und darum scheint es ja im Profisport heutzutage zu gehen. Und von daher, ja, irgendwas wird passieren. Nur was ist die Frage, ne?
Ja, aber deine Bold Prediction aus der Jahresabschlusssendung, dass Tennis 2024 anders aussehen wird als 2023, ich glaube, da können wir jetzt schon fast sagen, die wird eintreffen.
Tja, ob es gut ist, ist die Frage. Ne?
Ja,
also
ja, genau.
Ich habe das Gefühl, als diejenigen, die darüber Bericht erstatten, sollten wir eigentlich am ehesten auf Seite der Fans stehen. Und ich weiß nicht, ob es für die besser werden wird. Alles wird wahrscheinlich teurer werden.
Ja, davon gehe ich auch aus. Ich finde jetzt keine Überleitung zu unserem nächsten Thema, deswegen gehe ich sofort darüber. Simona Halep ist wieder spielberechtigt, nachdem sie letztes Jahr eigentlich für 4 Jahre gesperrt worden war. Erstens wegen eines Roxadustat-Dopings, Roxadustat, was eine ähnliche Wirkung haben soll wie EPO, war sie dann auch noch auffällig geworden wegen ihres Athletenpasses, in dem das Blutbild über mehrere Jahre beobachtet werden kann und dort gab es Unregelmäßigkeiten und deswegen gab es eine drastische Sperre von 4 Jahren. Sie hatte gesagt, sie sei gedopt gewesen wegen kontaminierten Nahrungsergänzungsmitteln und hatte dagegen Einspruch eingelegt. Und das Ganze ist jetzt vor dem CAS, vor dem Sportgerichtshof im Internationalen, ist das jetzt verhandelt worden. Und man hat der Argumentation von Simona Halep Glauben geschenkt, dass sie das unwissentlich zu sich genommen hatte, dieses Roxadustat, und dass aber Doping vorlag, aber diese 4 Jahre Sperre wohl nicht rechtens gewesen sein, sondern die Sperre auf 9 Monate verkürzt worden ist. Simona Halep ist seit letzter Woche wieder spielberechtigt, seit vorletzter Woche. Sie hat sofort eine Wildcard bekommen für das Turnier in Miami und wird jetzt in dieser Woche in der ersten Runde hoffentlich gegen Paula Badosa antreten, weil das ist die Auslosung der ersten Runde gewesen. Hat dich das Urteil überrascht?
Ja, schon. Wir hatten ja auch mal länger drüber geredet und für mich wirkte die Begründung relativ wasserdicht von den, die Tennis International Integrity Unit oder dieser Wortsalat. Es wirkte relativ wasserdicht. Wir haben jetzt allerdings gesehen, dass es dann recht fix auseinandergepflückt worden ist. Also es hat sich ja so ein bisschen jetzt über die Tage geklärt, was hier, oder ist klarer geworden, ganz geklärt hat sie noch nicht, aber klarer geworden, was hier passiert ist. Und es stecken ja so 3-4 Aspekte in der Geschichte drin. Die eine Frage war ja halt wirklich, hat sie es aus dem, aus einem Nahrungsergänzungsmittel gekommen oder nicht? Weil die Begründung, die wir vorher gehört haben, war, nee, das muss mindestens aus zwei Quellen gekommen sein und eigentlich ist das auch zu hoch fürs Nahrungsergänzungsmittel. Der Teil scheint mir jetzt relativ untergegangen zu sein in dem CAS-Urteil. Da habe ich auch noch nichts zu gelesen, nichts gehört, dass das jetzt wirklich geklärt worden ist. Dann die Geschichte eben mit dem Athletenpass. Da würde ich sagen, ist ihr Anwalt. Ich hatte da auch nochmal das Interview mit ihm in der Sports Illustrated gelesen. Das ist halt ein Typ, der macht das seit Jahrzehnten. Der hat alle großen Namen vertreten, von Marion Jones bis weiß ich. Der ist spezialisiert darauf, solche Sachen auseinanderzupflücken und der hat eigentlich gezeigt, dass der Athletenpass im Tennis in der Form wahrscheinlich keine Validität hat. Problem hier wohl, dass es vorher nicht genug Tests gegeben hat und dass die Tests, die jetzt gemacht wurden, um ihre Nasen-OP-Rum gemacht worden sind. Mhm. Und das kann dann wohl schon dazu führen, dass die Werte einfach nicht konstant sind. Also ganz ehrlich, liegt am Tennis, wird nicht genug getestet. Er konnte es ganz easy auseinanderpflücken. Und dann war ja eben noch die Frage, ja, also das war ja quasi obendrauf gesetzt worden auf das andere Urteil und die andere Frage war eben, wo kam es denn wirklich her? Und das war nicht klar. Ob es jetzt wirklich nur aus dem Nahrungsergänzungsmittel kam und wir dann einfach Muratoglu und seine Lakaien dafür beschuldigen können, so wie es jetzt anscheinend gewesen ist, oder ob da nicht schon länger irgendwie doch Doping aus einer anderen Quelle gekommen ist. Und dann haben sie ja irgendwie begründet über, naja, sie hatte doch eigentlich ihre Saison schon beendet und überhaupt, und die Nummer hat anscheinend auch gezogen. Und es lässt jetzt natürlich irgendwie, ja, die Integrity Unit extrem schlecht dastehen, und es zeigt auf der anderen Seite, wer man die Kohle hat, um mit so jemandem in den Kampf zu ziehen, der kann wahrscheinlich so Sachen recht schnell zerpflücken. Und es wirkt jetzt ehrlicherweise schon so, als wenn die Integrity Unit mal auf den Tisch hauen wollte und zeigen wollte, naja, wir können was und wir holen hier einen dicken Fisch raus und eben nicht nur die Nummer 800, die irgendwo 50 Euro auf ein Tennismatch gewettet hat, sondern jetzt haben wir den dicken Fisch. Und so wirkt es ehrlicherweise, spricht nicht für die Integrity Unit.
Vor allen Dingen, weil ja auch in den letzten Jahren immer wieder solche Urteile mit einer längeren Sperre wieder zerpflückt worden sind und viele Spieler und Spielerinnen, die des Dopings überführt worden waren, eine kürzere Sperre dann nur absitzen mussten. Man denke zum Beispiel an Nicolas Jarry oder auch an Marin Cilic, die beide dann früher zurückgekommen sind, als sie eigentlich gesperrt waren. Und war es Marin Cilic?
Ja, übrigens auch vom selben Anwalt vertreten. Ja, und der auch sagte, naja, der Grund ist ganz einfach. Tennisspieler haben die Kohle, um mich anzuheuern. Ja. Andere haben die Kohle nicht. Wenn du irgendwie so ein Leichtathlet bist, der, weiß der Geier, irgendwie Kaderathlet ist und 5.000 Euro im Monat hat, wirst du nicht solche Anwälte anheuern. Und die Tennisstars können das natürlich machen.
Tara Moore, glaube ich, ist ein prominentes Beispiel einer Tennisspielerin, die sich das nicht leisten kann und die im Moment auch eine Dopingsperre absitzt. Und die dann auch gesagt hat, ja gut, für Spielerinnen wie mich, die nicht nachweisen können auf diese Art und Weise, also die nicht die Kohle haben, um das nachweisen zu können, uns bleibt im Moment nichts anderes übrig, als unsere Sperre abzusetzen.
Ja, und eben, jetzt ganz ehrlich, glaube ich jetzt irgendwie auf einmal Simona Halep und dieser Geschichte, sage ich ganz ehrlich, nö. Werde ich das Gegenteil beweisen können? Natürlich kann ich es auch nicht beweisen. Jetzt hat sie natürlich schon das Pech gehabt, dass sie quasi doppelt so lange aussitzen musste, wie es jetzt der Fall gewesen wäre. Wenn sie jetzt recht hatte, ist das natürlich ein Skandal und extrem bescheiden für sie. Wenn sie jetzt am Ende doch gedopt hat, hat sie halt am Ende eine doppelt so lange Sperre gehabt wie schon vorher und ist, ja, hat jetzt natürlich einen großen Teil vom Rest ihrer Karriere schon verloren. Ich meine, wie lange spielt die noch? 3 Jahre oder so? Da wären dann schon zwei der verbliebenen 5 Jahre weg. Also ich glaube, eine Geschichte, die jetzt nicht ganz viele Sieger und Siegerinnen am Ende zurücklässt. Ne?
Auf gar keinen Fall. Aber Simona Halep wird in dieser Woche in Miami ihr Comeback antreten, und zwar gegen Paula Badosa. Hoffentlich, müssen wir dazu sagen, weil Paula Badosa ja im Moment dann auch häufiger verletzt ist, beziehungsweise
und zweite Runde wäre gegen Sabalenka, glaube ich.
Genau, ne? Zweite Runde wäre gegen Sabalenka. Das werden wir sehen, wie sich das dann oder wie das vonstatten geht. Eine Nachricht haben wir noch. Der Billie Jean King Cup findet im April, kurz vor dem Turnier in, beziehungsweise Wochenende vor dem Turnier in Stuttgart, dem Porsche Tennis Grand Prix, statt. Und das war eigentlich immer so ein Turnier, beziehungsweise eine Woche, wo dann die Top-Spielerinnen gerne mal gesagt haben, da können wir nicht, beziehungsweise hoffentlich ist es in der Nähe, dass wir dann direkt dorthin fahren können von dem Austragungsort nach Stuttgart. In diesem Fall ist es so, dass das deutsche Team nach Brasilien reisen muss. Und wahrscheinlich wird Porsche alles tun, damit die Spielerinnen dann pünktlich wieder zurückkommen können nach Stuttgart dann. Aber Jugend forscht. Rainer Schüttler, der Billie Jean King Cup Kapitän des deutschen Teams, hat eine Mannschaft aufgerufen, die im Durchschnitt etwas älter als 30 ist. Tatjana Maria, Laura Siegemund, Angelique Kerber und Annalena Friedsam sind nominiert. Eine fünfte Spielerin kann er noch nominieren. Das wird nach Miami der Fall sein. Hat er schon angekündigt, er möchte sich die Ergebnisse in Miami anschauen. Aber es zeigt so ein kleines bisschen dann auch, dass das deutsche Frauentennis im Moment ein Problem im Nachwuchs hat. Die Spielerinnen, die im Nachwuchsbereich da sind, beziehungsweise so 2022 sind, sind noch nicht in der Lage, das hier alles zu übernehmen. Und jetzt ist erstmal das erfahrene Team in Brasilien dabei und etwas überraschend auch Angelique Kerber dabei.
Ja, und ich würde es mal so interpretieren, dass es vielleicht als die letzte Chance gesehen wird, nochmal beim Fed Cup was zu reißen. Also zumindest
den King Cup.
Ja, Ich habe mich auch gerade schon die ganze Zeit versucht, fatcup.com aufzurufen. Mhm. Und man muss eben auf billiejeankingcup.com gehen. Da hast du absolut recht. Da nochmal was in den Wettbewerb zu reißen, weil es wahrscheinlich das letzte Jahr von Kerber sein wird. Vielleicht das letzte Jahr von Siegemund, vielleicht das letzte Jahr von Maria. Und daher würde ich mal annehmen, dass die Annahme ist, naja, gut, die jungen Spielerinnen, die können wir auch noch antreten lassen. In den nächsten Jahren, mit denen werden wir es jetzt vermutlich in den nächsten 2-3 Jahren nicht gewinnen. Also probieren wir es jetzt nochmal mit der alten Garde. Wird schon schwierig genug in Brasilien. Und dann wäre eben die Frage, geht noch was beim Endturnier? Und wenn, dann wahrscheinlich mit Siegemund als einer besten Doppelspielerin der Welt. Kerber, die vielleicht wieder ein Top-30-Niveau erreicht hat und dann irgendwie noch gucken, wo man und wie man den zweiten Punkt dann jeweils den zweiten Einzelpunkt holt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee hinter dem, wie jetzt nominiert wurde.
Tatjana Maria als Spitzenspielerin, es wird auf Indoor-Sand gespielt, das haben wir ja dann auch schon mal besprochen. Es wird auf Indoor-Sand gespielt, Tatjana Maria, die mit südamerikanischen Sandplatzböden ja durchaus gute Erfahrungen gemacht hat. Laura Siegemund, Annalena Friedsam, die wahrscheinlich fürs Doppel erstmal nominiert sind, weil Annalena Friedsam auch eine sehr gute Doppelspielerin ist. Das kann man von Angelique Kerber nicht behaupten, aber mal gucken, wie sie in 2 Wochen in Form sein wird, beziehungsweise in 3 Wochen, dann wird es nämlich den Weg nach Brasilien geben. Der brasilianische Billie Jean King Cup Kapitän Roberto Busaglia hatte auch seine Mannschaft nominiert. Beatriz Haddad-Maia, Laura Pigossi fürs Einzel, Luisa Stefani fürs Doppel. Das ist schon eine sehr gute Mannschaft. Das ist genau die Mannschaft, die sie letztes Jahr hatten, wo es in Stuttgart dann an Deutschland ging, dieses Duell. Komplett Augenhöhe, beziehungsweise leicht favorisierte Brasilianerinnen, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, hängt alles von Haddad-Maia ab. Ja. Gewinnt die ihre Einzel, dann gewinnt es Brasilien, verliert sie eins der Einzel, wird super eng. Also ja. So würde ich es einschätzen.
So hätte ich es auch eingeschätzt. Wer allerdings auch dabei ist beim Billie Jean King Cup, nicht für Deutschland oder Brasilien, sondern für Japan bzw. Polen, das sind Iga Świątek und Naomi Osaka. Und da geht es dann auch so ein bisschen darum, dann noch die Voraussetzungen zu schaffen, dass man auch bei Olympia dabei sein kann. Naomi Osaka hatte vor dieser Saison gesagt, ja, ich möchte gerne bei Olympia dabei sein. Dafür muss ich allerdings auch noch Billie Jean King Cup spielen. Sie steht im japanischen Aufgebot für deren Begegnung und in Biel in der Schweiz wird Schweiz gegen Polen spielen und von Biel bis Stuttgart ist es nun wirklich nicht weit für Iga Świątek.
Nee, also das ist auch einer der Gründe, denke ich, warum sie es gemacht hat. Die werden wir wahrscheinlich nicht beim Jahresendturnier sehen, aber die wird hier schon spielen. Ich gehe auch davon aus, dass Osaka spielen wird. Da ist dann Rybakina leider nicht dabei. Also das Duell bekommen wir dann nicht zu sehen, aber Rybakina hat ihren Dienst quasi schon abgeleistet in den letzten Jahren und du hast gesagt, es geht nicht nur, aber fast nur um die Olympia-Quali in den Fällen.
Ja, Naomi Osaka zusammen mit Nao Hibino, Mai Hontama und Ina Shibahara und Shuko Aoyama im Einsatz Kasachstan mit Julia Putintseva und dann als zweite Einzelspielerin Zhibek Kulambayeva. Also Julia Putintseva wird nicht dabei sein. Sarina Diaz wird dabei sein. Mal gucken, ob die überhaupt spielen kann. Keine Ahnung, aber sie ist im Aufgebot von Kapitän Juri Schukin. Von der haben wir auch lange nichts mehr gehört.
Ja, ich glaube, die kommt irgendwie zurück, ne? Mhm. Und apropos zurück, da können wir sie auch nochmal kurz erwähnen, Halep ist natürlich auch im rumänischen Aufgebot. Also, weil wenn die Olympia spielen will, dann muss die hier eben auch nochmal gegen die Ukraine antreten. Gespielt dann übrigens in den USA.
Ja, genau. In Fernandina Beach in den USA, Amelia Island, früher eine sehr beliebte Lokation für WTA-Turniere gewesen. Und Elina Svitolina wird dort antreten, zusammen mit Lesia Zurenko. Für die Ukrainerinnen, die Kitchenok-Schwestern dann wahrscheinlich fürs Doppel und bei Rumänien Anna Bogdan, Jacqueline Christian und Simona Halep. Und Monica Niculescu ist nicht dabei. Das ist die ewige Monica Niculescu ist nicht dabei. Naja. Vielleicht kommt sie ja dann auch nochmal zurück für Simona Halep zusammen, um Doppel zu spielen oder so. Wir werden es sehen. Das war die letzte Nachricht hier eines langen, langen Podcasts von Chip and Charge. Wir freuen uns, dass ihr dabei geblieben seid. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den will ich mal einen Kaffee ausgeben oder die will ich unterstützen finanziell auch, weil ich werde wahrscheinlich dann auch wieder bei den French Open vor Ort sein. Dann darüber freuen wir uns dann auch. Das könnt ihr tun per PayPal und per Steady. Die Links dazu, die gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.